Max, wir müssen reden.
Ah, hast du etwa gerade einen Wein aufgemacht?
Ja, und zwar einen Schraubverschluss, mein, so richtig mit Stil.
Ich auch. Ich auch.
Rot oder weiß?
Weiß. Ein Herxheimer Riesling. Den habe ich gerade geschenkt bekommen von Rob und Julia.
Wie?
Die Julia hatte sich nämlich mein Podcasting-Equipment ausgeliehen. Und
Ihr macht jetzt einen Podcast mit Geraldine de Bastion, ne?
ich habe keine Ahnung. Ich
Und
habe
mit
keine Ahnung.
Roxane Bastion. Ich habe nur gesehen, dass die da irgendwie machen die gerade einen Podcast.
Ah, okay.
Ja.
Menschenskinder, sieh mal einer an.
Julia Kloiber, für die Leute, die es nicht wissen, ne? Also ich hatte sie auch mal bei Planet B. Egal. Prost.
Prost. Ding. Muss man so ein bisschen. Und den hat, dann hat sie haben wir das beide vergessen, das wieder zurückzugeben. Und dann fiel mir das gerade so, kurz bevor ich Kolja so ins Bett, so, wo ist denn eigentlich mein Podcast-Equipment? Dann habe ich sie noch angeschrieben, dann hat es mir, haben sie, standen sie direkt vor der Tür und haben es vorbeigebracht, weil sie eh noch einen Spaziergang machen wollten und haben netterweise dann einen Weißwein dagelassen.
Also das heißt, du
Und jetzt
bist
muss ich,
nicht 15 Kilometer weit weg.
ich bin nicht 15 Kilometer weit weg, sondern 18 Kilometer weit.
Oh nein! Aber es ist jetzt nicht über 200 Inzidenz, glaube ich, noch nicht, ne?
Offiziell gerade nicht, weil wir ja die letzten Tage, das ist ja das Praktische.
Mal ganz kurz,
Wer
ich
hätte
muss mal
gedacht,
ganz kurz, ich muss mal ganz kurz.
dass man sich selber hört, wenn man.
Richte hier gerade
Ich
einen
habe ein
Anruf
Echo.
rein.
Und
Sorry.
ich habe ein Echo, ich höre mich selber im Echo. Kannst du noch mal irgendwie an. Ach so, das war wahrscheinlich, weil es zu laut war. Weil das Mikrofon dann an den. Das Praktische ist ja, wenn man einfach gar keine Corona-Fälle misst, das hat ja Trump schon rausgefunden, dann sinken die Zahlen. Das haben wir über Weihnachten perfekt gemacht.
Oh, jetzt versuchen die schon wieder anzurufen. Sorry, ganz kurz. So, ganz kurz. Immer wieder.
Do not
Probieren Sie, die
disturb.
probieren es dann immer gleich dreimal, wenn ich dann nicht rangehe. Das ist meine Eltern.
Wer ist es denn?
So. Meine
Ach,
Eltern.
Eltern.
Ja,
Ah,
die
ja.
sind.
Das, ah, er hat uns einmal abgewiesen. Das ist das geheime Zeichen, dass wir ein zweites Mal anrufen sollen.
Ich muss dazu sagen, dass ich halt häufig mein Telefon so auf diesen Nachtmodus habe und dann
Ja.
geht ja immer der erste Anruf gar nicht durch, da wird ja immer gar nicht signalisiert.
Ah.
Und dann haben sie sich irgendwie angewöhnt, ja, dann probieren wir es halt einfach nochmal.
Okay, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn.
Ja,
Ähm,
ist natürlich auch irgendwie
ja.
blöd, wenn man sich dann, wenn man Leute dann falsch trainiert. Ja, aber
Ja, das ist lustig, oder? Also meine Eltern, die sind zum Beispiel so Leute, die, wenn was ist, dann rufen sie an. Und das ist so die erste Reaktion quasi. Also so tendenziell, mit anderen machen sie das. Und mir ist das immer, mir ist das, ich telefoniere ja nicht gerne. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber
Nö,
ich
ich auch
telefoniere
nicht, ja.
überhaupt nicht gerne und darum vermeide ich das, wo es geht. Und ich find's auch unhöflich, angerufen zu werden. Also wenn es sich auch anders klären lässt, sagen wir es so. Ich meine, es gibt, klar, es gibt, und ich bin jemand, der, was wahrscheinlich auch immer mehr Leute machen in unserem Alter und besonders jüngere Leute, wenn dann verab, also man fragt vorher per iMessage nach, ob es denn okay ist, jetzt anzurufen.
Ja.
Und inzwischen haben das meine Eltern sich auch angewöhnt, also ist jetzt nicht so, dass, aber das ist immer so ein leichter, also mit meiner Tante zum Beispiel ist das nach wie vor so ein gewisser Clash, dass die dann gerne mal anruft und ich bin dann halt genervt, weil es natürlich dann irgendwie vom Moment her gerade nicht passt und sowas und dann nimmt sie das aber persönlich.
Ja. Ja, es ist wirklich so ein Generationsding, ne? Ich war jetzt ja, ich meine, wie ja viele wahrscheinlich, war ich jetzt bei meinen Eltern 2 Wochen lang, über 2 Wochen war ich jetzt da,
Wie
ne?
hast du
Also
das ausgehalten?
richtig krass, ja. Aber es war ganz ehrlich so, ne? Nach der ganzen Isolation, die ich da irgendwie jetzt Monate hinter mir hatte, war das irgendwie total schön, also mit Leuten um mich herum zu. Na, jedenfalls. Was ich da interessant fand, ist wirklich, wie viele Anrufe die kriegen. Ja, also ständig klingelt das Telefon, ständig rufen die Leute an. Das ist so ganz normal, so deren kommunikativer Alltag. Aber die haben natürlich auch nichts, woran man sie rausreißen könnte. So, ja, das ist ja nichts. So, aber ich bin halt immer die ganze Zeit irgendwie konzentriert an irgendwelchen Dingen am Machen und dann ist es eigentlich, passt es eigentlich nie. So, ne? Und, aber ja.
Ja, ich bin da auch, ich, keine Ahnung, ich, also ich, Na, mit meinen Eltern, also meine Eltern, die telefonieren auch relativ viel noch, das stimmt. Aber mit uns FaceTime sind meistens, weil dann würden sie auch Kolja sehen und sowas. Das macht genau,
ja. Aber das FaceTime macht
ich kann mich noch, auch gerne. Ich weiß noch, als Kolja, als er das erste Mal, haben wir einen Anruf bekommen und Diana war dran. Und Kolja so nimm mal das Telefon vom Ohr, weil er wollte das Bild sehen. Und bis dahin war ihm gar nicht klar, dass man telefonieren auch ohne Bild kann. Das fand ich sehr lustig.
Ja, klar.
Aber trotzdem konnte er schon so eine klassische Abhebebewegung machen, die er noch nie in seinem Leben gesehen hat.
Ja, das ist so ein bisschen so, wie ist man eigentlich vor dem Computer ins Internet gegangen, ne?
Ja, genau. Eine Frage, die ich mir heute auch öfters mal stelle. Ja. Ach ja. Und wie war Weihnachten ansonsten außer sozial? Jetzt hast du hoffentlich ein Übermaß an Sozialkontakten gehabt.
Ja, Übermaß kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, ne? Aber es war wirklich, es hat wirklich gut getan. Es war richtig. Ja. Also ich habe da echt ein bisschen Batterien aufgeladen und es war echt schön, muss ich sagen. Es war natürlich sehr ruhig, es war natürlich nichts los, wir haben nichts gemacht irgendwie. Ich habe auch Silvester gefeiert, ich habe das erste Mal seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder 30 Jahren oder so, ich glaube 30 sind es mittlerweile fast, sagen wir mal 25 Jahren habe ich, glaube ich, das erste Mal wieder Silvester mit meinen Eltern gefeiert. So ganz klassisch, so mit Raclette und irgendwie Dinner for One gucken und so den ganzen Scheiß, ne? Und das war schön. Also ich meine, es war natürlich nichts Spannendes, nichts Aufregendes, aber es war halt irgendwie, ich sag mal so, das habe ich mir auch überlegt, ja. Also was ja diese Pandemie macht, ist irgendwie sozusagen die totale Nivellierung zwischen urbanen Raum und Provinz, ja. Also
das stimmt.
Es ist halt überall nichts los jetzt. Und im Endeffekt, und das ist halt das Krasse, ja, in der Provinz, das sind ja wenigstens deine Eltern, das sind ja wenigstens noch Leute, die du sehen kannst irgendwie. Und also ich muss ja sagen, ich hatte ein wahnsinnig aufwendiges Security- oder Safety-Programm, bevor ich dahin gefahren bin, ne? Irgendwie kann ich mal erzählen. Hatte ich darüber schon mal erzählt?
Du hattest erzählt, dass du hattest einen Selbsttest gemacht und hast dich zwei Wochen
keine quarantinisiert gehabt. Ich habe einen PCR-Test gemacht vorher. Ich habe vor Ort habe ich halt die ersten 4 Tage einen Antigen-Test immer wieder jeden Tag gemacht.
Oh wow, sogar so.
Okay. Ja, genau. Und also ich bin wirklich auf Nummer sicher gegangen. Mietwagen hingefahren. All the Scheiß, ja. Und Das war, hat sich aber gelohnt. Also ich wäre auch echt so ins Durchgedreht. Ich war wirklich so innerlich völlig kaputt, als ich da angekommen bin. Also ich war richtig zermürbt. Also ich weiß nicht, wie ich das sage, ausgezehrt, ja, kann man sagen. Also von so menschlicher Interaktion, ich hatte natürlich auch wahnsinnig viel gearbeitet und die ganze Corona-Situation belastet einen natürlich auch ganz krass. Und ja, jedenfalls, das hat echt gut getan, da gewesen zu sein. Und da habe ich mich auf jeden Fall wieder ein bisschen erholt. Also es ist natürlich, ich habe natürlich immer noch, sag ich mal, immer noch Bedürfnis nach mehr Sozialität, auch vor allem
vielleicht mal nicht deine Eltern.
Vielleicht auch mal nicht meine Eltern, ja, irgendwie. aber das hat schon mal auf jeden Fall hat schon mal gut getan.
Ja, bei mir war es ein bisschen so, also wir waren am 25. waren wir da, Diana ging es an dem Tag nicht so gut, darum war die nicht dabei, da waren wir nur in einer kleinen Runde und sowas, das war auch ganz nett. Und dann haben wir hier irgendwie, und eigentlich war es so alles super entspannt und sowas, aber am 31. habe ich zufälligerweise bei Facebook den Tagesschau-Link gesehen, so wo man quasi, wo sie gerade in Neuseeland dabei waren, den Countdown zu machen. Und den habe ich mir angeguckt und
alle am Feiern.
Und ja, und wie dann halt diese ganzen Leute da stehen und so und feiern und dicht an dicht gedrängt und so. Und das war so ein Knackpunkt, wo ich so, scheiße, was uns jetzt. Also gar nicht mal irgendwie so ein Wir versus die oder irgendwie sowas Moment oder, sondern es war so ein oh shit, die nächsten Monate bei uns werden so dunkel und so hart werden und oh, ich hab da keinen Bock drauf. Und das hat echt lange vorgehalten. Es hat dann irgendwie 2 Tage gedauert oder sowas, bis ich aus diesem Loch so halbwegs wieder rausgekommen bin.
Ja.
Und ja, das ist schon alles. Silvester selber war dann ganz nett. Wir haben ja auch, Diana hat ihr legendäres veganes Mac and Cheese gemacht. Und das haben wir gegessen. Und Kolja hat auch das erste Mal in seinem Leben Dinner for One gesehen und hat sich weggepackt.
Das ist auch, ich finde, das ist noch geiler als für jeden anderen, ne?
Wohl, für jeden anderen ist es eigentlich gar nicht so geil.
wobei ich habe das allererste Mal die Schlussszene verstanden.
Da musstest du, wie alt bist du, 43?
Ja.
43, um diesen schlechten...
Aber ich hab's aber auch 30 Jahre nicht gesehen, ja? Also ich hab's ja irgendwie... Also... Ich habe das wirklich auch nur als Kind immer gesehen und dann auch so oft, dass ich dann irgendwie auch keinen Bock mehr hatte dann irgendwie da drauf.
Yeah, yeah.
Jetzt habe ich das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder gesehen und dann habe ich das erste Mal die Schlussszene verstanden.
Ja. I'll do my very best. Ja. Okay. Ja. Man lernt jeden Tag was Neues dazu.
Das eben. Ist
ja, ja, ja. Ja, und dann... waren wir hier, bei euch war schon wahrscheinlich einfach komplett tot, oder? Da war da geknallt?
Doch, da war auch geknallt. Da waren auch Raketen. Es war so, ich wohne in so einem, also meine Eltern wohnen in so einem kleinen Vorort von Hannover und also so richtig eine Schlafstadt. Und man sollte eigentlich meinen, dass da nichts passiert ist. Und vielleicht waren das auch nur ein oder zwei Familien überhaupt irgendwie, die was gemacht haben. Also bei uns in der Straße niemand, ne, irgendwie, aber wir konnten, sag ich mal, über den Häusern konnten wir schon ein paar Raketen starten sehen und so und haben ein paar Böller gehört. Ja, also es war nicht viel natürlich, ne.
Hier war, also so normalerweise so in Berlin ist es ja so, spätestens ab dem 29. ist es eigentlich so, als ob man in so einem Bürgerkriegsgebiet wäre. Also so, man hört halt die ganze Zeit irgendwas knallen und irgendwo geht immer was hoch. Und das war dieses Mal überhaupt nicht so. Also bis zum 31. nachmittags hätte ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen können, wie viele Knaller und Raketen ich gehört habe. Und das wurde dann so gegen Mitternacht schon deutlich mehr. Also da war schon durchaus was los. Aber immer noch vielleicht ein Zehntel dessen, was so einem normalen Jahr los ist. Und dann war es auch relativ schnell vorbei. Also auch so dieses, dass man dann ja gerne mal bis 5 Uhr oder 10 Uhr morgens dann am nächsten Tag dann auch rumgeknallt wird und sowas. Das war halt diesmal auch überhaupt nicht der Fall, sondern war dann irgendwann um 1 oder so war Schluss, keine Ahnung. Und was eigentlich so eine ganz angenehme Menge war, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde, ich kann jeden verstehen, der sagt, dass wir nicht knallen sollten wegen Feinstaub, wegen Tieren, wegen Geldverschwendung, wegen alles. Aber ich finde es trotzdem irgendwie eine ganz schöne Tradition und verstehe Leute sehr gut, die doch knallen wollen.
Das Kind auch geliebt, ne? Also wenn du mir damals gesagt, also ich hätte auch jeden Politiker gehasst, der gesagt hätte,
total,
irgendwie es wird nicht geknallt, dann hätte ich das auch doof gefunden, hätte ich gesagt.
Und ich habe letztes Jahr haben wir das erste Mal so ein bisschen geknallt, haben wir zwei Raketen und so und hat sich natürlich gefreut und hat dann irgendwie so Knallfrösche gehabt und so und diesmal gab es dann, wir hatten nicht mal Wunderkerzen, Freunde haben dann die Wunderkerzen mitgebracht, aber es war jetzt nicht so, dass er irgendwie traurig war oder sowas, sondern es war dann halt einfach so und er hat es dann eigentlich auch gar nicht großartig und dann machen wir halt nächstes Jahr wieder ein bisschen, aber das ist ja, weniger klar, so,
er sieht das jetzt,
als so die Norma.
Ja, er sieht das jetzt ja noch nicht als Tradition oder er sieht das noch nicht
genau.
Irgendwie so.
Ich hatte es ihm schon vorher so ein bisschen so, hey, wenn Silvester ist, dann können wir vielleicht ein bisschen knallen und sowas, hatte ich ein paar Tage vorher schon gesagt, als es noch nicht absehbar war, dass es verboten wird und dann wurde es plötzlich verboten, dann war er schon ein bisschen traurig, aber er war halt ein bisschen traurig, das war's auch. Und am Sonntag waren wir rodeln. Ist ja auch irgendwie eine der umstrittensten Aktivitäten dieser Zeit, rodeln gehen. Und sind dann auch von der Polizei irgendwann vertrieben worden. Also wir waren hier im Volkspark Prenzlauer Berg, was immer so mein persönlicher Geheimtipp ist. Der ist eigentlich ganz nett, weil der Volkspark Friedrichshain ist immer unfassbar überlaufen. Und der Volkspark Prenzlauer Berg ist im Vergleich dazu meistens relativ fast menschenleer. Und
jetzt ist natürlich kein Geheimtipp mehr, ne? Also irgendwie
jetzt, 500.000 jetzt,
Hörer, Hörerinnen Podcast, ja, rennen jetzt in dieser Sekunde los.
Ja, yeah, das ist jetzt wieder das
und Camp dort.
Horseshoe Band in den kennst du, ne? Dieses berühmte Foto von dem von irgendwo am Grand Canyon oder sowas ist das wieder der, was ist das? Rio Grande? Nee, Rio Grande ist es nicht, der Colorado River, da so biegt. Und das war bis vor ein paar Jahren, war das ein totaler Geheimtipp und führte halt irgendwie so ein Feldpfad hin. Und dann hat irgendjemand das auf Instagram gepostet und jetzt haben die da mittlerweile ein Besucherzentrum eingerichtet und 10.000 Besucher jedes Jahr und so weiter und so fort. Also so richtig, ja, richtig fett auf. So wird das jetzt auch mit dem Volkspark Prenzlauer Berg.
Ich würde auch sagen.
Genau. Und
vor allem werden die da versuchen, dich zu treffen, Max.
Oh, oh, natürlich. Naja, das bin ich ja gewohnt. Das bin ich ja gewohnt. Und ja, da war schon was los, und aber nicht so viel, wie ich befürchtet hatte, und es lag auch mehr Schnee, als ich gehofft habe. Also es war echt total nett. Dann sind wir da, gibt es da so eine relativ steile Stelle, die bin ich da mit Kolja einmal runtergefahren, dann kam uns da am unteren Ende so ein Polizist entgegen und hat dann gesagt, ja, müssen wir weg hier, so nach dem Motto. Und dann dachte ich so zuerst, okay, aus dem Weg gehen, dass der quasi aufpasst, weil die kam da teilweise ganz schön runtergeschossen, dass wir da nicht über den Haufen gefahren werden oder sowas. Und dann stellte sich, nee, der macht tatsächlich jetzt wegen Corona, weil Lockdown, man darf jetzt nicht mehr ohne Grund das Haus verlassen, und rodeln ist kein akzeptabler Grund. Und dann haben die uns da, war nicht irgendwie scheiße oder pumpig oder sowas, ich glaube, der hatte selber da sehr wenig Bock drauf, aber es war schon so, die haben jemanden losgeschickt, der nichts Besseres zu tun hatte, als Leute am Rudern zu hindern. Und wo ich dann so dachte, so, ey. Das war das erste Mal, als ich mit Kolja Rollen war, so lange erlebt. Und ich wusste so am nächsten Tag.
So Schnee kennt er ja auch gar nicht, ne?
Naja, ein bisschen schon. Das erste Mal Schnee hat er gesehen am 4. Juli 2016 oder 2017, weiß ich nicht mehr. Da waren wir über den 4th of July, waren wir am amerikanischen Nationalfeiertag, waren wir am Lake Tahoe, und da sind wir dann mit so einer Bergbahn noch so 500 Meter höher gefahren, und da lag Schnee. Das war das erste Mal, dass er Schnee gesehen hat. Was man jetzt auch nicht vermuten würde in Kalifornien, Mitte Juli oder Anfang Juli.
Also ich muss sagen, ich habe da zwei Gefühle dazu, ne? Irgendwie das eine,
yeah,
wo ich denke, irgendwie klar, so Maßnahmen sind pauschal und die sind nicht gerecht und die sind nicht cool, aber man muss irgendwie Maßnahmen machen, die halt einigermaßen einfach durchzusetzen sind oder zu kontrollieren sind irgendwie. Und auch wenn dann im Einzelfall das mal keinen Sinn ergibt, ja, irgendwie ist es halt besser, als nichts zu machen. Und und diese Idee zu sagen, okay, wir lassen halt Leute nur herumlaufen, wenn sie irgendwie einen triftigen Grund haben, ist ja erst einmal irgendwo so ein bisschen nachvollziehbar, jedenfalls was so die, sag ich mal, die Einfachheit, das durchzusetzen angeht.
Ich habe mir danach übrigens mal die Regeln.
Ganz kurz, ich bin noch nicht so. Der andere Gedanke, den ich mir mache, ist natürlich diese Einseitigkeit der Regeln und der Maßnahmen, die ausschließlich auf die Freizeit immer bezogen sind. Das ist ja nicht neu, das ist ja schon von Anfang an so, aber das spitzt sich immer weiter zu, hat man das Gefühl, ja. Und irgendwann hat man irgendwann das Gefühl, irgendwie Lächeln ist verboten, ja. Also wenn du ein Lächeln hast, wenn du rumläufst und ein Lächeln hast, dann kommst du erstmal in den Knast, so. Weil das ist halt das, was hier zu verhindern ist, ja. Du hast gefälligst, also wenn man diese Maßnahmen halt irgendwie über die ganze Zeit hinweg beobachtet, dann merkt man halt immer wieder diesen krassen Bias hin zu Arbeit, ja. Also wenn du arbeitest, dann ist alles okay, ja. Und wenn alles, was man Freizeit hat, ist erstmal grundsätzlich alles verboten. Und das ist halt so eine, und das ist wirklich, finde ich, eine Fehlsteuerung, ja. Also nicht, dass man, ich kann natürlich auch verstehen, dass man sagt, okay, man will die Wirtschaft am Laufen halten, weil natürlich am Ende des Tages halt irgendwie unser ganzes, sag ich mal, unser Einkommen, unser aller Einkommen, ne, und auch als Land, sag ich mal, ja, schon davon abhängt, dass Leute halt irgendwie Dinge erwirtschaften. Der Punkt ist aber, wenn ich das ist halt einfach so krass, halt den Arbeitgebern überhaupt gar keine Auflagen zu machen. Das ist so, und das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar.
Das ist es, was ich auch, also ich habe in dem, also zum einen muss ich sagen, ich habe die Regeln mir dann nochmal durchgelesen und da stand drin, dass zu den Gründen, warum man rausgehen darf, gehört Sport machen, Sport treiben im Freien und an der frischen Luft bewegen. Und da würde ich rodeln ganz knallhart dazu. Also ich würde argumentieren, ich habe keine Ahnung, bin kein Anwalt, aber für mich klingt das so, als ob Rodeln definitiv zu den erlaubten Tätigkeiten gehört und als ob die Polizei da kein Recht hat, uns daran zu hindern.
Ja.
Das mal ganz vorne weg. Also wenn es nochmal schneit, dann lass es im Zoll. Also ich würde es eh nochmal drauf ankommen lassen. Das Zweite ist, ich finde auch diese extreme Diskrepanz. Also ist ja nicht mal so, dass es eine leichte Diskrepanz wäre, dass der Freizeitbereich irgendwie ein bisschen stärker eingeschränkt werden würde als der Wirtschaftsbereich oder sowas. Sondern es ist ja wirklich Restaurants kriegen gigantische Strafen, wenn sie überhaupt irgendwas machen, so nach dem Motto, außer liefern. Im Freizeitbereich, ich darf eben jetzt keine 15 Kilometer mehr mich vom Haus weg, oder aus Berlin wegbewegen. Wohingegen für Arbeitgeber, wenn halt irgendjemand sagt, hier ist diese Pandemie im Gange und das wäre für ihre Mitarbeiter, wäre es super hilfreich, wenn die nicht krank werden würden und sich anstecken würden und ihre Familien und dann könnte es auch Todesfälle geben und so und da wäre es schon gut, wenn die mal ein bisschen von zu Hause arbeiten würden und sagt der Arbeitgeber, nö. Und dann, warum nicht? Ja, weil ich nicht will. Ah, okay, gut. Wenn du das nicht willst, dann, ja, gut, dann kann man halt nichts machen. Also es ist wirklich so, es ist alles okay. Also es muss nicht mal ein Grund angegeben werden, warum man die Gefährdung seiner Mitarbeiter in Kauf nimmt.
Es steht ja noch nicht mal drin, dass die überhaupt einen Grund brauchen. Es steht ja einfach nur ein dringenden Appell an die Arbeitgeber. Ja, und das ist ja noch nicht mal.
Es gibt wieder einen dringenden Appell. Ja, der hat ja das letzte Mal so hervorragend funktioniert. Bestimmt klappt's diesmal.
Ja.
Und das ist ja, das und darüber hinaus denke ich aber auch, also wo ich halt und ich glaube die einzige, ich bin inzwischen zu der Überzeugung gekommen, dass die einzige realistische Strategie ist tatsächlich Covid Zero. Also nicht, dass ich glaube, dass man, also ich bezweifle ein bisschen, dass man das erreichen kann. Aber wir hatten ja irgendwann, also wir haben probiert, die Zahlen zu drücken und dann war halt irgendwann die Ansage, okay, wir machen jetzt erstmal ganz locker, aber wenn die Inzidenz über 50 steigt, dann machen wir irgendwelche Maßnahmen. Und dann haben ein paar Leute gesagt, zu Recht, 50 ist ja nur irgendeine Zahl, das gibt ja gar keinen Bezug zur Realität, wieso denn 50 und nicht 100? Und dann ist die Inzidenz über 50 gestiegen. Und es hat keinerlei Konsequenzen.
Ja,
es ist absolut nichts passiert. Es ist einfach durchgerast.
Ja.
Und dann bleibt es halt hängen an der ersten Zahl.
Vor allem damals, als es über 50 gegangen ist, ja, da ist es noch nicht gerast. Das war zwar schon ein exponentieller Anstieg, aber es war halt noch relativ moderate Zahlen. Man hätte da lockerst mit, sag ich mal, ein bisschen erhöhtem Einsatz in der Verfolgung und so hätte man dann noch auf jeden Fall auch was drücken können mit leichten Maßnahmen, sei es nur die Restaurants schließen oder sowas halt, ja. Da hätte man, also damals, als die 50 erreicht waren, da hatten wir noch so unglaublich geringe Inzidenz, da hätte man noch so viele Dinge machen können, um das wieder abzuflachen. Und man hat einfach gar nichts gemacht. Gar nichts. Auch nicht auf regionaler Ebene. Das war ja, die Idee war ja nicht zu sagen, okay, 50 machen wir Deutschland irgendwie was, sondern das sollten ja die Kommunen sollten das ja entscheiden.
Genau.
Ne? Aber die haben nichts gemacht.
Und jetzt passiert das erste Mal, passiert was an einer Zahl, die wirklich eine Bedeutung hat. Und das ist nämlich die Zahl, wo die Notaufnahmen überlastet sind und die ICUs. Und wo das Gesundheitssystem am Zusammenbrechen ist. Das ist die erste Zahl, an der es wirklich Belang hat, sozusagen.
Das ist die Wand. Ne?
Genau. Also, und das ist die Zahl, an der wir jetzt die ganze Zeit lang schrappen. Und es ist ja auch gar nicht das Ziel, davon weit nach unten zu gehen, sondern mein Eindruck ist, die Politik ist zufrieden mit sich, wenn das Gesundheitssystem gerade so nicht zusammenbricht. Und darum komme ich halt immer mehr zu dem Punkt, ja, warum kann ich, kann doch nicht irgendwelchen Teenagern die Silvesterparty verbieten. Oder nehmen wir mal an, diese Teenager hätten gesagt, okay, wir verzichten auf unsere Silvesterparty, damit die Inzidenz runtergeht. Dann hätten die Kultusministerien gesagt, oh geil, die Inzidenz ist runtergegangen, jetzt könnt ihr wieder zur Schule gehen.
Ja.
Es ist ja jedes bisschen, was in diesem Privatbereich, was man mit viel Goodwill sich an Inzidenz sozusagen, was man seinen Beitrag leistet, dass die Inzidenz runtergeht, wird ja dann wieder hinten von der Politik und von der Wirtschaft mit dem Arsch eingerissen. Und das ist das, wo bei mir das Verständnis langsam echt vorbei ist. Weil, warum soll ich keine Silvesterparty machen, wenn dann, und jetzt machen in Berlin, ab nächste Woche werden die Schulen wieder angefangen zu öffnen. Die Leute gehen weiterhin in die Büros, als ob nichts wäre. Leute, die heute noch von der Polizei vertrieben werden, weil sie mit ihren Kindern rodeln gehen, müssen am nächsten Morgen wieder mit der Bahn ins Großraumbüro fahren. Als ob nichts wäre, weil der Chef sagt, ah ja, nee, also das von zu Hause, ach nee. Hm. Und das ist das, was mich an dieser, gerade in dieser aktuellen Situation jetzt wirklich, wo ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich angefressen bin. Ich bin bereit für jeden Scheiß. Ich bin so, ja, wir haben eine Pandemie, wir müssen alle Opfer bringen, aber dann müssen wir auch, und das bringt doch, warum soll ich Opfer bringen, wenn mein Opfer dann, egal wie klein es ist, dann nur genutzt wird, um hinten wieder irgendjemand, dass hinten sich jemand umso mehr austoben kann. Und ich sehe nicht diese ganzen, ich halte nach wie vor diese Aufregung da über die Rodler im Wald. Ja, das sind krasse Bilder immer.
Das ist halt das Problem. Es gibt diesen Bias in der Öffentlichkeit für sichtbare Geschichten, ja. Also das hat mir von Anfang an mal gestört. Also im Sommer hat man dann halt irgendwie Leute im Parks gezeigt oder Leute an Stränden, ja.
Und genau, bewusst so, aus einer Perspektive fotografiert, dass sie aussehen, als ob sie dicht auf dicht gehen würden.
Genau.
Wenn sie vielleicht
das ist halt einfach Bullshit, weil das ist halt draußen, da passiert halt nichts. Oder da passiert halt so gut wie nichts, ja. Also vielleicht passiert mal was, aber passiert so gut wie nichts. Aber das, wo was passiert, das siehst du nicht, weil es drin ist. Das ist in den Büros, das ist in den Schulen, das ist damals noch in den Restaurants und alles, ja. Aber das Problem ist halt, ne, wie Medien funktionieren über Bilder und Bilder kriegst du halt aus dem Harz. So.
Genau. Und da regen sich dann alle drüber auf, weil die Leute im Wald spazieren gehen. Ja. Und halt Skifahren gehen.
Ja.
Was mir jetzt erst bewusst geworden ist, tatsächlich das erste Mal, ist, wir sind, die Krankenhäuser sind nicht überfüllt, weil die Leute alle rodeln waren. Die Krankenhäuser sind nicht überfüllt, weil die Leute Silvesterpartys gemacht haben. Die Krankenhäuser sind nicht überfüllt, weil die Leute Glühwein,
Silvester wissen
Stände
wir noch
auf
nicht.
Den Straßen.
Also Silvesterzahlen kommen noch.
Da bin ich noch vorsichtig. Das war jetzt auch tatsächlich ein doofes Beispiel. Aber die Krankenhäuser sind überfüllt, weil die Leute Zeit mit anderen Leuten in geschlossenen Räumen verbringen. Und das ist im Augenblick die gefährlichste Tätigkeit, die man in diesem Land machen kann. Sich mit anderen Leuten in geschlossenen Räumen zu treffen. Und das scheint nach wie vor nicht angekommen zu sein. Zumindest mir war das so in dieser, also bis ich mir das irgendwie so klar gemacht habe.
Und diese Berichterstattung über Harztouristen, die hilft halt nicht, weil dort halt einfach das falsche Bild vermittelt wird, was eine Gefahrensituation ist. Und das ist halt
genau. Auch
die Medien, sorry, aber wir haben so ein krasses Medien, also nicht nur ein krasses Politikversagen, da haben wir schon öfters drüber geredet, aber wir haben so ein krasses Medienversagen. Es ist wirklich, und zwar nicht nur einfach die Verschwörungsblogs oder sowas, sondern halt unsere Hauptnachrichtenquellen von Tagesschau über FAZ, über etc., die halt alle Bullshit-Berichterstattung machen. Jetzt das Neueste ist jetzt diese Kampagne über die Impfkampagne, ja. Da trommelt jetzt die Bild-Zeitung, also das Organ, das halt wirklich konstant von Anfang an eine Desinformationskampagne über Corona und über Drosten und über jeden, der irgendwie die Wahrheit gesagt hat, gefahren hat, bis zum Anschlag gelogen und betrogen hat und Scheiße und Bullshit in die Welt gesetzt hat, der wahrscheinlich tausenden Menschen das Leben gekostet hat. Ja, die setzen sich jetzt voll auf diese Kampagne irgendwie, dass die Bundesregierung total versagt habe mit den Impfungen, und alle Medien und alle Medien setzen sich darauf, und das wird skandalisiert rauf und runter, und das ist jetzt der große Skandal. Dabei ist der eigentliche Skandal der ganz andere, nämlich dass einfach so unfassbar spät und so unfassbar halbherzig reagiert wurde in jeder einzelnen Stufe der Eskalation dieses Viruses, und das bringt praktisch gar keine Berichterstattung, und dieses Bullshit-Thema beherrscht jetzt alles. Und der gesamte Diskurs ist komplett entgleist. Und im Endeffekt kannst du eigentlich dabei zugucken, wie die ganze Nation einfach nur komplett verdummt. Das ist unfassbar. Es ist, als ob sie alle braindead sind. Es ist unglaublich. Journalisten, ich habe komplett meinen Respekt vorm Journalismus verloren.
Naja, also ich das ist halt beim ich habe nicht vor Journalisten meinen Respekt verloren, sondern es ist halt im Journalismus, ist es halt wie in vielen anderen Bereichen auch.
Ja, du rennst halt dem Hype hinterher. Dir ist die Scheiße,
es ist
scheißegal, du rennst dem Hype hinterher, und wenn die Bild-Zeitung sagt, guck mal hier, das ist das Problem, dann sagen alle, ja, ist da das Problem oder
naja,
ist
aber das Problem? Das mache ich.
Leitartikel hier, Leitartikel dort, Berichterstattung hier, Berichterstattung dort. So funktionieren die Hype-Cycles. Und wenn man sich davon nicht verabschieden kann, einfach mal über die Wahrheit zu berichten, dann ist man einfach nicht würdig, diesen scheiß Beruf so auszuüben.
Aber jetzt mal kurz nochmal, weil selbst wenn 90% der Journalisten sich daran halten, und ich glaube, das tun sie, dass sie nicht.
90% auf keinen Fall.
Also höchstens
20%.
Es gibt so viele Journalisten in diesem Land. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber auch wenn sich 90% daran halten würden, die 10% würden halt die Wahrnehmung dominieren. Und das ist halt immer das Problem. Du hast halt die Schlagzeile, die dümmste Schlagzeile gewinnt halt am Ende des Tages. Und da kannst du mit noch so viel Ethik als einzelner Journalist rangehen, solange nicht alle mitspielen, und es werden halt immer irgendwelche nicht mitspielen, hast du halt diese Halbzeitler. Aber was ich nochmal zu diesen Bildern da aus den Gebirgen und so, das führt jetzt dazu, dass halt jetzt deswegen ein dummes Gesetz erlassen wird, dass wir nicht mehr als 15 Kilometer weit weg dürfen. Das heißt, was wir bisher gemacht haben, dass wir halt am Wochenende irgendwo spazieren gegangen sind, irgendwo im Wald, wir haben uns ein Auto gemietet, sind dahin gefahren, sind dann ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen frische Luft. So, was müssen wir jetzt stattdessen machen? Stattdessen müssen wir jetzt auf den Großstadtspielplatz. Kolja wird eher näher an anderen Kindern. Also das Risiko sinkt dadurch nicht, das Risiko steigt. Das ist aktiv kontraproduktiv. Weil
die Intention ist, dass ihr gar nicht aus dem Haus geht. Das ist, glaube ich, die Intention.
Ja, das ist aber unrealistisch. Also ja, okay, das kann dann irgendwann nochmal kommen, dass man dann nur noch, um im Großraumbüro zu sitzen, das Haus verlassen darf.
Ja. Genau.
Das wird das Ziel. Also ich halte das nicht mal für ausgeschlossen.
Ja.
Wir schaffen gerade dumme Regeln. Also nicht nur, dass wir Regeln schaffen, die nichts bringen. Und ich glaube, wir sind schon lange in dem Bereich drin, dass wir anfangen, Regeln zu bringen, Regeln zu schaffen, die nichts bringen, sondern jetzt machen wir Regeln, die vermutlich sogar kontraproduktiv sind. Ja. Und
ja,
um irgendwelche Bilder zu vermeiden.
Ich würde mir das jetzt nicht zutrauen zu sagen, ob das kontraproduktiv ist oder nicht, weil du hast natürlich tatsächlich Leute, die dadurch die incentivized werden,
jetzt.
Irgendwelche Dinge zu tun und vielleicht sich nicht zu bewegen und nicht nach Sylt zu fahren oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie sich viel zu bewegen. Also du schränkst damit Mobilität ein, und das ist ja erst einmal etwas Gutes. Und du hast natürlich recht, dass es natürlich andere Effekte gibt, wie zum Beispiel, dass du dann eben sozusagen deine Lokalität halt mehr auslebst. Wie das sich gegeneinander abwägt, I don't know. Ich weiß es nicht.
Also wir fahren ja nicht so weit, weil wir so gerne im Auto sitzen.
Aber du solltest nicht von dir auf andere schließen, auch das, ne, irgendwie.
Naja, aber ich glaube, wenn du halt deine Stadt nicht mehr verlassen willst, darfst, dann gehst du halt in den Stadtpark. Was willst du denn anderes machen?
Ja.
Und klar, das macht nicht jeder. Das machen vielleicht dann irgendwie 20% nicht. Aber die anderen 80% machen es halt und die sitzen dann alle dicht auf dicht am Stadtpark. So, ja. Und dann hast du genau die gleiche, dann hast du eine deutlich schlimmere Situation. Dann hast du die gleiche Menge oder eine ähnliche Menge
an Menschen, auch wieder deutlich von so, konzentriert. Aber du gehst jetzt schon wieder von so Urbanität aus und so weiter und so fort. Ne? So
wie. Naja, auf dem Land, ich meine, also ich, wenn es an einigen Regionen so schlimm ist,
also es geht,
dann macht
es
das
geht,
doch einfach,
es,
dann es verbietet geht, doch einfach das
also
Fahren in diese Region.
Diese 15 Kilometer, also so wie ich die verstehe, ja, was die Intention dahinter ist, ist nicht, dass du irgendwie aus der Stadt rausfahren aufs Land oder so, sondern es geht darum, dass du nicht in die Nachbarstadt fährst, ja, dass du halt nicht von der einen Stadt in die andere Stadt fährst. Darum geht es. Und nicht, ich sag mal so, 15 Kilometer von, selbst in Berlin, kommst du mit den 15 Kilometer aus der Stadt raus.
Aber gerade so.
Ja, genau, gerade so. Und dann,
also ich hab nämlich mal geguckt, also inzwischen ist es ja 15 Kilometer hinter der Stadtgrenze. Ja,
und ich sag mal so, die meisten Städte sind nicht Berlin. Ja, sie sind halt wahnsinnig viel kleiner und da kannst du auf jeden Fall immer raus ins Grüne, das ist nicht das Problem.
Ja, aber ich bezweifle ein bisschen, dass diese, also zum einen halte ich diese Regelung für absolut nicht durchsetzbar. Oder nur sehr schwer durchsetzbar. Und sie wird halt.
Ich sehe so den Polizisten im Zirkel auf der Landkarte. So, ja. Wo wohnen sie genau?
Genau. Ja. Wahrscheinlich noch mit einem Globus, weil für digitale Technik haben sie ja kein Geld. Egal, also das ist ich halte es für nicht zielführend. Ich glaube, dass es ist jetzt, ich sage ja immer, also die low-hanging fruits ist ja immer das, was, ich weiß nicht, so eine, dieser, so halt immer die einfach, man sollte immer die einfachen Dinge zuerst probieren zu lösen, bevor man anfängt. Die
ganze ich denke mir, und Durchsetzbarkeit ist halt so, ja, du findest jetzt zum Beispiel mich, ne, irgendwie dich, wo ich gerade so spazieren gehe, jetzt irgendwie um die Alster oder so, greifen sie mich dann auf und dann steht in meinem Ausweis, dass ich eigentlich in Berlin wohne, aber ich bin jetzt in Hamburg.
Ja, ja, stimmt. Für dich könnte das gerade eine echte Scheißsituation werden.
Ja,
und eine Menge Erklärungsbedarf.
Auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin ja tatsächlich sozusagen eigentlich der Fall, den sie erwischen wollen, nämlich jemand, der halt nicht in der Stadt ist, in der er wohnt. Wobei ich natürlich jetzt hier gerade wohne, ich habe mich nur nicht angemeldet. Ne?
Ja.
Das ist halt ein bisschen blöd.
Es ist einfach, man erwischt einfach die falschen Leute.
Ja,
und wie gesagt, ich finde alles, man kann über alles diskutieren und ich würde jetzt bei all diesen Sachen, wäre ich nicht ansatzweise so vehement, wenn ich morgen wieder 80% dieses Landes oder aller Bürobewohner dieses Landes in einem Großraumbüro sitzen würden.
Ja.
Anstatt von zu Hause, was problemlos oder relativ einfach machbar wäre.
Ja.
Und meinetwegen soll man ja, wenn's, ja, du kannst nicht von, das ist immer das Erste, wenn man sagt, ja, warum wird nicht mehr, ja, das können halt nicht alle Homeoffice, manche müssen auch noch richtige, ja, okay, dann müsst ihr halt noch richtige, in Anführungsstrichen, Arbeit machen. Aber all die Leute, die im Büro sitzen, von denen sind mindestens 98, also keine Ahnung, ich will keinen Prozentsatz, der größte Anteil könnte das problemlos von zu Hause machen, wenn man ihnen die entsprechenden Tools in die Hand gibt und dann wäre das machbar und dann hätten wir ein gigantisches Ausmaß an Inzidenz hätten wir einfach rausgenommen. Und das könnte, und nicht nur, dass man das machen könnte, sondern es wäre nicht mal ein Nachteil, sondern es wäre eigentlich nur das Vorwegnehmen, was in den nächsten Jahren eh kommen wird. Man könnte sich auf der internationalen Ebene im digitalen Bereich mal einen Vorsprung verschaffen. Wäre das nicht mal was zur Abwechslung, mal nicht hinten dran zu sein?
Da kann ich nur diesen Text von Dirk von Gehlen empfehlen, den er letztens geschrieben hat. Es ist ein Fehler zu glauben, dass Deutschland die Digitalisierung verschlafen hat.
So, man hat sie bekämpft, ja.
Man hat sie aktiv bekämpft, man hat sie aktiv ausgesessen. Ja, und das ist halt immer so ein bisschen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen auch von unserer Seite auch immer so ein bisschen diese, ich glaube, diese Fehlwahrnehmung oder dieses falsche Konzept zu glauben, ja, dass die einfach alle Schnarchnasen sind, dass sie es halt einfach irgendwie, dass sie einfach langsam sind und dass es einfach so langsam dauert und so. Nee, die wollen das nicht.
Ich bin mir absolut sicher.
Und sie haben das aktiv bekämpft.
Genau. Die Bundesrepublik Deutschland im Großen und Ganzen, klar, es gibt immer Ausnahmen, ist ein Land, was als Zielvorgabe hat, wir setzen das aus. Ja. Wir machen das nicht mit.
Ja.
Und dieses ganze Verhalten jetzt in dieser Krise ist für mich so ein deutlicher Hinweis drauf, dass es, also ich kann mir nicht vorstellen.
Ist in der Tat ein interessanter Erklärungsansatz, ne? Also warum auch, sag ich mal, diese ganzen Ministerkonferenzen da irgendwie, Ministerpräsidentenkonferenzen nicht zu einem Urteil kamen, weil tatsächlich sozusagen so, dass diese Attitüde einfach so tief sitzt, zu sagen so, ja. Oh, da ist ein Ereignis, lasst uns mal nicht drauf reagieren.
Das ist, ich meine, es ist nicht möglich, dass unter diesen hunderten Leuten, die sich seit Monaten regelmäßig in diesen Ministerpräsidentenkonferenzen da drin sitzen, niemand mal auf die Idee gekommen ist, dass man ja auch, man könnte ja einfach mal dafür sorgen, dass mehr Leute von zu Hause arbeiten. Und könnte dann vielleicht auch, ich meine, wie viel, irgendwie 9 Milliarden oder wie viel Milliarden sind reingesteckt worden in die Lufthansa? Man könnte ja auch einfach mal sagen, okay, dann gibt's jetzt halt eine Digitalisierungsfinanzierung, damit ihr euren Mitarbeitern auch mal Laptops in die Hand drücken könnt. Könnte man ja alles machen. Ist ja Konjunkturschub. Und dann würde man nach der Krise vielleicht besser dastehen als vorher. Aber nein. man lässt es lieber gegen die Wand. Man lässt lieber ein paar tausend Leute sterben zusätzlich, als das Thema anzugehen. Und
Ich glaube wirklich, es hat so einen psychologischen Hintergrund. Es ist wirklich so Realitätsverweigerung. Ich glaube, diese haben es wirklich verdrängt. Also man muss ja sich überlegen, dass all das, was gerade passiert, ist alles in den Modellen beschrieben worden. Es war alles, ich weiß nicht, da haben wir bestimmt schon drüber geredet, ne? Aber es gab ja diese verschiedenen Ministerpräsidentenkonferenzen und bei der einen am 14. Oktober, da war halt ein Wissenschaftler vom vom Helmholtz-Institut war dabei, ne? Ein Epidemiologe. Merkel hat extra einen Epidemiologen mit in die Konferenz geholt. Der hat einen Vortrag gehalten. Der hat den ganz klar gezeigt, hier ist der Graph. Das passiert, wenn wir nichts machen. Das passiert, wenn wir ein bisschen was machen. Das müssten wir machen. Ja? Der hat dann einfach ganz klar, das einmal deren Modellrechnung einmal vorgestellt. Ja. Und das war genau diese Konferenz, aus der nichts passiert ist, ja? Also wo nichts beschlossen wurde. Und das kann man ja eigentlich nur damit erklären, dass diese Ministerpräsidenten geglaubt haben, das stimmt nicht, was der da sagt. Also die müssen ja irgendwie gedacht haben, das ist so ein Wissenschaftler, der erzählt halt irgendwas. Ja, das ist so.
Das erzählt man sich halt. Das sind Verhandler. Das ist. Ich kenne das ja. Ich meine, ich bin im Softwarebereich und mein Job ist im Wesentlichen besteht zu einem wesentlichen Anteil dran, dass mich irgendjemand fragt, wie lange wird das dauern? Und dann sage ich, weiß ich nicht. Und ja, da musst du doch wissen, ich weiß nicht, wie lange das dauern. Also ich. Weil wir haben es noch nie gemacht, weil wenn wir es schon gemacht hätten, dann bräuchten wir es jetzt nicht zu machen. Das haben wir noch nie gemacht, darum wissen wir auch nicht, wie lange es dauern wird. So, das ist halt, ja, er musste mir einen Zeitrahmen geben können. Ja, ich kann ja sagen, wenn wir Glück haben, dauert es 2 Wochen, wenn wir Pech haben, dauert es 2 Jahre. Okay, sagen wir ein Jahr. Durchschnitt. Nee, das ist das, was ich gerade nicht gesagt habe. Na komm, ja, was dauert denn jetzt ein Jahr daran? Erklär doch mal, was daran ein Jahr dauert. Und das ist eine Diskussion, die führe ich seit 20 Jahren. Dass halt das Gegenüber, dass man sagt, das und das wird passieren. Und, beziehungsweise, ich kann nicht sagen, was passieren wird, weil mir fehlt das Wissen dafür. Und ich kann dieses Wissen auch. Und dann sage ich halt auch, ja, man kann natürlich rauskriegen, wie lange es dauert. Man könnte eine präzise Schätzung machen. Die wäre zum einen falsch. Und zum Zweiten würde diese Schätzung zu machen ungefähr so lange dauern, wie es nachher umzusetzen.
Genau,
weil in dem Moment, in dem du jedes Detail bedacht hast, hast du es eigentlich schon umgesetzt.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja der Witz. Also du müsst ja erstmal irgendwie wissen, was du machen musst, um das Problem zu lösen, um zu wissen, wie lange es dauert, es zu lösen. Und um zu wissen,
genau,
was man machen muss, um es zu lösen, muss man es halt erstmal lösen.
Genau. Und das ist mein Leben. Glückwunsch, Max. Glückwunsch. Ja, 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 ja. Das ist der Teil an dem Job, den ich am meisten, diese Diskussion, und sie tauchen immer wieder auf in irgendeiner Form. Und dann haben die Leute irgendwann mal angefangen, Scrum da zu bauen und so. Und dann wird das nicht vernünftig, also Scrum ist sowieso eine scheiß Idee, aber dann wird das halt nicht vernünftig gemacht und dann weiß niemand, was im Backlog drin ist. Und dann wird man irgendwann mal gefragt, so, ja, wie lange dauert denn das jetzt? Also, du hast mir gerade hier eine Liste an Themen vorgelesen, von denen ich von 90% noch nie was gehört habe. Ich habe nicht mal eine grobe Idee, was daran so, naja, gib doch mal eine Schätzung ab. So wird dich niemand drauf festnageln. Und dann wirst du, im nächsten Satz wirst du darauf festgenagelt. Und ich glaube, das ist genau das, was auch in solchen Situationen abläuft. Das nämlich, da sitzt irgendein Virologe und sagt, wenn wir das und das machen, werden sich die, und der ist natürlich auch, der weiß die Zahlen auch natürlich nicht präzise. Er kann nicht sagen, wenn wir jetzt das und das machen, könnte das was bringen? Oder wie viel bringt das? Und der ist auch dazu geneigt, natürlich dann zu sagen, so, der will ja auch eine gute Antwort, der will ja auch eine positive Antwort liefern, der will ja nicht der Spielverderber sein. Und dann hast du da diese Ministerpräsidenten, deren Job es halt ist, zu verhandeln. Und sobald ihr Gegenüber sagt, ja, das könnte funktionieren, aha, Deal, geil, da haben wir es doch. Jetzt haben wir es. Und sobald sie, und die verhandeln mit dem Virus, das ist das, was sie tun. Sie wissen es nicht und sie behaupten natürlich was anderes zu tun. Und das ist das, was passiert.
Und ich glaube tatsächlich, das liegt auch ein bisschen an der Wissenschaft. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel so Drosten und so anhört, ne? Ich glaube, er versteht nicht, also ich glaube, die Wissenschaft insgesamt, die versteht nicht, wie Politik funktioniert. Ne? Also im Endeffekt, was die Wissenschaft ja eigentlich tun müsste, ist zu sagen, pass mal auf, Leute, dort vorne ist der Abgrund. Ja,
irgendwie.
Und wir haben jetzt die und die Geschwindigkeit und den Bremsweg. Ja. Und wir müssten spätestens dort müssten wir jetzt bremsen, damit wir nicht in den Abgrund fallen. Ja.
Herr Drosten,
warte mal ganz kurz.
Wenn wir eine Brücke über den Abgrund bauen.
Ich bin noch nicht ganz fertig, ja.
Ja.
Und dann müsste er sagen, dann müsste er sagen, und wie ihr bremst, ja, also das ist dann eben die Frage der Politik, ne? Also wie ihr bremst, mit welchen Maßnahmen ihr bremst und so weiter und so fort, das muss jetzt die Politik entscheiden, ne? Das ist jetzt nicht mein Job, aber ich sage euch, ihr müsst die und die Bremsleistung bis dann und dann machen, sonst fliegen wir in den Abgrund. Und dann sagen die Ministerpräsidenten, aber die Kinder, und dann sagen sie, ja, die fliegen auch mit in den Abgrund, aber die Wirtschaft, ja, die fliegt auch mit in den Abgrund. Und dann ist einfach klar, da ist Schluss. Da ist einfach fucking Schluss. Da ist der fucking Abgrund. Und dann musst du einfach mal fucking gebremst haben.
Aber Politiker sind Menschen, die noch nie in ihrem Leben vor einem Abgrund gestanden haben, weil das nicht ihr Job ist.
Ja, genau.
Und sondern deswegen, ihr Job ist es, zu verhandeln. Ja, und genau. Darum verhandeln sie.
Sie verhandeln.
Dann würden sie halt sagen, aber wir können doch in den Abgrund, wir können doch da so eine Schanze bauen. Und damit haben wir dann nochmal 2 Meter Bremsweg uns zusätzlich gewonnen. Können wir das nicht machen?
Nee. Coyote kann auch, wenn er über den Abgrund rüberläuft, auch noch mindestens 2 Meter laufen, bevor er abstürzt.
Wir können noch ein paar Beatmungsmaschinen kaufen. Das ist doch quasi so, als ob man noch mal eine Schanze da drüber baut. Und wir können Krankenhauskapazitäten aus. Da stellen wir ein paar Betten hin und dann machen wir das alles und dann haben wir ein bisschen mehr Bremsspur. Und dann braucht man die Wirtschaft nicht ganz so früh zuzumachen. Das machen wir natürlich nur zur Sicherheit. Das ist natürlich ein reines Sicherheitsdenken jetzt. Wir wollen einfach noch ein bisschen Puffer schaffen. Wir halten uns natürlich, wir haben jetzt diesen Puffer, den können wir ja auch aufbrauchen. Es wäre doch dumm, das jetzt nicht auszunutzen, den Puffer, den wir haben, und damit unsere Wirtschaft zu schädigen. Das so ungefähr dürfte das ablaufen. Also das ist nicht böse Absicht oder sowas. Ich glaube nicht, dass die nicht glauben, dass die wissen, sondern ich glaube, was die wissen halt, weil das Verhandler sind, die wissen, dass da drüben auf der anderen Seite des Tisches jemand sitzt und sagt, Dinge sind so, wie sie sind, und sie sind es halt so gewohnt, dass die Dinge nicht ganz so sind, wie sie ihnen gesagt werden. Und dass man dann einfach, wenn man geschickt verhandelt, dass man dann ihnen was abgewinnen kann. Ich meine, Trump ist ja so das Musterbeispiel dafür. Und klar, wenn ich mit einem Autohändler bin und der Autohändler sagt mir, dieses Auto kostet 50.000 und dann schaffe ich es aber nachher dem noch irgendwie 5.000 runterzuhandeln oder so, dann stimmt das ja auch. Aber du kannst mit einem Wissenschaftler, wenn der halt nachgibt,
ja. Das ändert das trotzdem nicht. Genau, das meine ich halt mit dieser Naivität des Wissenschaftlers. Der ist dann halt so, Weißt du, der glaubt halt, er gibt ihnen die Informationen, mit denen sie dann handeln können. Ja. Also handeln im Sinne von Dinge tun, nicht im Sinne von verhandeln. Ja. Also ne, irgendwie, er glaubt halt sozusagen, er gibt die Informationen und Wissenschaftler hat dann immer noch die Angewohnheit zu sagen, so ja, das sind jetzt natürlich alles Modelle und das ist natürlich alles total unscharf und wir haben natürlich überhaupt keine Ahnung und wir wissen es eigentlich nicht, es sind viele Variablen, die und so weiter und so. Was nehmen dann halt sozusagen die Politiker verstehen das dann als Verhandlungsspielraum. Ja, okay.
Genau.
Also wenn das halt sowieso unscharf ist, dann können wir doch auch die Schulen auflassen. Oder können wir doch nochmal das machen. Dann können wir doch nochmal, keine Ahnung, die Veranstaltung durchziehen und so weiter und so fort.
Und, ich habe vorhin den Drosten-Podcast gehört.
Der war echt krass. Ne? Ich habe geraucht.
Ich muss ja ehrlich sagen, ich zone ja sowieso immer, also bei Podcasts eigentlich fast immer raus und beim Podcast, da fällt es mir echt schwer, dabei zu bleiben. Aber der hatte halt auch so eine Formulierung, ja, das könnte man dann fast als gesichert annehmen. So irgendwie gesagt. Wenn das Politiker sagen würde, der würde sagen, 200% gebe ich dir da drauf, dass das so kommt.
Ja.
Das ist, wenn Drosten ihr sagt, das könnte man als fast gesichert annehmen, dann heißt das ist so.
Ja.
Es kann natürlich sein, dass die Sonne implodiert und dabei was entsteht und dadurch strahlen und dann ist es doch nicht so, aber eigentlich ist es so.
Ja.
Das wird nicht passieren.
Diese Kommunikationsfail zwischen Politik und Wissenschaftler ist, glaube ich, auch sehr relevant auf jeden Fall.
Ich kommuniziere halt auch immer so und ich will mir das nicht abgewöhnen. Ich will nicht so tun, als ob ich eine Sicherheit habe, wo ich sie nicht habe, weil ich will halt auch nicht, weil das ist nicht mein Job, diese Sicherheit zu haben. Ich glaube, das ist nicht das einzige Problem, sondern ich glaube, dass das wesentliche Problem ist, dass wir aus irgendeinem Grund glauben, dass die Wirtschaft über alles geht und dass man an der nichts machen darf und dass uns das gerade so richtig in den Nacken fährt und dass das so richtig.
Und man hat auch das Gefühl irgendwie so, als ob so Deutschland als institutionelles Gebilde jetzt so sein wahres Gesicht zeigt, ja, also so. Im Endeffekt, irgendwie diese Maßnahmen sind ja sozusagen alle danach strukturiert, was ist the essential, ja, also was ist uns wichtig, was ist relevant, ja. Und am Ende ist nur relevant die Wirtschaft. Alles andere.
In den USA wird gerade der Kongress gestürmt.
Trump-Anhängern. Ich hab's gesehen, ja. Super krass. Es ist schon evakuiert worden und so. Also können wir auch gleich nochmal drüber reden. ich würde ganz gerne nochmal beim Thema bleiben. Ganz kurz, der Drosten-Podcast ging ja um die neuen Varianten, sowohl über die englische Variante als auch über die südafrikanische Variante. Super spannend, auch super krasser Nerd-Scheiß, wo er dann halt wirklich so in die einzelnen Genveränderungen geht und über Experimente, wo sie dann irgendwie Coronaviren mit Antikörpern sozusagen konfrontiert haben und gucken haben, welche Mutationen entstehen da, welcher Selektionsdruck entsteht da und so. Also super krasser Nerd-Kram, also richtig hart, also die letzte Folge war Hardcore-Drosten-Podcast, würde ich mal so sagen.
Okay.
So richtig gib ihm voll, so, ne? Und das Interessante ist ja, dass Drosten total nicht, sag ich mal, sehr, sehr zurückhaltend war, was diese englische Variante anging. Ne? Es gab ja diese Szene, wo Boris Johnson vor die Kameras getreten ist und gesagt hat, 70% Verbreitung und höhere Verbreitung und so weiter, so schnellere Verbreitung von dieser Variante. Wir müssen jetzt sofort was tun. Und es gab dann so ein Interview mit Drosten, wo er dann gesagt hat, ja, also da muss man erstmal ganz locker bleiben
ganz locker bleiben hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich mache mir da noch keine großen Sorgen oder irgendwie so.
Ja, genau.
Ich sehe noch keinen großen Grund zur Besorgnis oder so. Also es war schon alles unter Vorbehalt.
Wissenschaftler. Unter Vorbehalt. Und was erstmal so ein Politiker sagt, und das kann ich ja total nachvollziehen, was erstmal so ein Politiker sagt.
Es hat ja eine Politiker reden gehört in den letzten. Und ich meine, ich halte es für nach wie vor durchaus möglich, dass die dass Johnson diesen Virus erfunden hat, um von dem Brexit-Desaster abzulenken.
Nein, das ist nicht
ich, die. Ich glaube nicht, dass es der Fall ist, aber ich halte es für nach wie vor nicht hundertprozentig ausgeschlossen.
Nein, das halte ich schon für ausgeschlossen. Ich meine, es ist natürlich auch krass, wenn irgendwie der Politiker, sag ich mal, Dinge verlautbart, bevor irgendwie eine wissenschaftliche Studie oder irgendeine wissenschaftliche Publikation zu dem Thema überhaupt existiert, ja.
Ja, immerhin hat schnell reagiert, das muss man sagen.
Genau, und das muss man schon sagen. Und der Punkt ist aber, und das kommt auch vielleicht im Drosten-Podcast rein, es war gerechtfertigt, ne? Also das Boris Johnson ist ein totaler Vollidiot, aber er scheint von den richtigen Beratern mit der richtigen, sag ich mal, emotionalen Aufgeschrecktheit berichtet worden zu sein. Was mir in dem
Podcast Boris Johnson die Chance gesehen, von seinem Brexit-Desaster abzulenken.
Und was mir von dem Drosten-Podcast echt so ein bisschen eingefahren ist, ist halt die Tatsache, dass er sagt, dass er deswegen nicht an diese Nachricht geglaubt hat, weil es praktisch nie vorkommt, dass ein Virus eine so krassen Verbreitungsvorteil akquiriert. Und, und deswegen ist er immer noch komplett, sag ich mal, ist er immer noch sehr skeptisch, ne? Mhm. Er prüft immer noch die Daten, aber er findet keine Hinweise darauf, dass sie falsch sind. Die englische Variante ist ein fucking Desaster. Mhm. Ist richtig, richtig krass. Und ich glaube, das kann man eigentlich mittlerweile als gesichert annehmen. Und das Ding wird uns richtig, richtig, richtig hart ficken. Und ich glaube nicht, dass wir dem gewachsen sind mit dem derzeitigen Lockdown.
Der Lockdown ist
schwächer
als der. Die Schulen werden nächste Woche wieder aufmachen, hier in Berlin teilweise.
Ja, das ist, also sagen wir mal so, wir wissen ja immer, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Irgendwie, wir wissen ja eigentlich immer noch gar nicht so richtig, wie die Inzidenz gerade ist.
Ja.
Weil durch die Feiertage immer noch irgendwie alles chaotisch ist und immer noch nicht alle Fälle berichtet sind und die
Gesundheit. Gestern auch noch jemand nicht irgendwie so, ja, dass da beim Rodeln, dass da mehr Fälle auftreten, da scheinen die Zahlen in der Politik schon vorhanden. Die wissen nicht mal, wie viele Leute gestorben sind in den letzten 2 Wochen. Die wissen nichts. Wir haben nach wie vor keinerlei Zahlen.
Das ist unglaublich, ne? Auch vor allem, dass sie überhaupt erlaubt haben, dass die Gesundheitsämter so in die Feiertage gegangen sind bei einer Pandemie. Ich verstehe so vieles nicht. Natürlich verstehe ich, dass Leute auch mal Pause brauchen und ich verstehe, dass die Leute überlastet sind in den Gesundheitsämtern, ja. Das kann ich alles verstehen, aber warum gibt es denn keine zusätzlichen Kapazitäten? Warum sind da nicht noch mehr Leute angestellt worden? Fucking nochmal, eine ganze Menge Leute sind durch Corona und durch die Maßnahmen sind die jetzt arbeitslos geworden. Die haben ihre Jobs verloren, die haben ihre Einnahmen verloren. Es gibt so viele Leute, die gerade frei auf dem Arbeitsmarkt sind. Warum kann man die denn nicht zur fucking Pandemiebekämpfung irgendwie akquirieren und sei es für 25 Euro die Stunde. Das ist doch scheißegal. Wir müssen den Leuten, es ist doch sowieso sinnvoll, den Leuten Geld in die Hand zu geben, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht, ja?
Genau.
Das müssen ja sowieso irgendwelche Maßnahmen getroffen werden, die das tun. Warum das nicht gleich verbinden mit einer sinnvollen Tätigkeit innerhalb dieser Krisensituation, ja? Ich verstehe es nicht. Es sind so viele ungenutzte Ressourcen. Das heißt, ich auch schon längst getwittert, irgendwie die Hotelzimmer, die seit Monaten leer stehen, überall in der ganzen Republik Tausende von Hotelzimmern, Hunderttausende von Hotelzimmern, die man alle benutzen könnte für Quarantäne, für Isolation, für Social Distancing, für, keine Ahnung, irgendwie Unternehmen nutzen das als Büroarbeitsplätze, um ihre Leute zu separieren. Wir haben so viele Ressourcen ungenutzt und diese Ungenutztheit der Ressourcen crasht auch noch in die Portemonnaies der einzelnen Leute und der Branchen und der Arbeitsplätze und ich verstehe nicht, warum da nicht jemand mal hingeht und sagt, wir machen jetzt mal ein intelligentes Ressourcenmanagement und wir gucken jetzt, wie können wir die das, was wir haben und die frei werdenden Ressourcen, wir die wiederum in die Pandemiebekämpfung investieren können und so. Also warum gibt es da keine Kreativität? Warum gibt es da keine Leute, die einfach mal sagen, komm, wir machen jetzt mal was. Ja, also ich verstehe das nicht. Warum sind wir sind so sklerotisch, ja? Wir sind so wie so eine verkrustete eingewachsene sterbender Körper, ja?
Also das ist, ja, also ich habe zwei Beispiele dafür. Das krassere ist das kürzere, das nenne ich mal kurz vorweg. Bei diesem aktuellen Impfstoff sind ja pro Fläschchen sind offiziell 5 Dosen drinne. 5 Impfdosen. Praktisch sind aber 7 drinne. Wenn man halt eine Spritze aufziehen kann, was halt jeder halbwegs kann, da ist halt mehr drinne, damit man ein bisschen was verschütten kann oder sowas, aber jemand, der halbwegs gut trainiert ist, macht das halt nicht, sondern der zieht die Spritze auf und dann kriegt man da 7 Impfdosen raus aus einer Flasche, in der angeblich 5 drin sind. Und das heißt, damit könnte man könnte pro Fläschchen 7 Leute, 40% mehr Leute impfen, als wir es im Augenblick tun. Und das darf aber nicht sein, weil die Zulassung ist halt nur für 5. Ja, aber das ist doch mehr Impfstoff. Ja, nee, die Zulassung ist, aber dann müssen wir eine neue Zulassung machen. Und wir haben diesen Impfstoff, der gerade super knapp ist offensichtlich, und wir schmeißen 40% unseres Impfstoffes, nein, nicht ganz 40%, wir schmeißen einen guten Teil unseres Impfstoffes weg, weil draufsteht, dass weniger drin wäre, obwohl mehr drin
20%.
Ist.
20%.
Wenn ich statt 5 Dosen 7, habe ich 40% mehr Impfstoff. Das ist, und so, das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist diese.
Mehr. Nee, ist egal.
Ja, 2 von 5. 2 von 5 sind 40%.
Okay, na gut.
Ja. und so, das ist das eine Ding. So, warum? Das andere Ding ist diese scheiß Antigen-Tests, die jetzt seit, ich weiß nicht, seit Wochen, vielleicht sogar schon seit Monaten verfügbar sind. Die waren am Anfang nicht doll, sind vielleicht auch jetzt noch einige nicht so gut. So, die sind halt in Deutschland. Darf man die nicht, da dürfen die nur an Krankenhauspersonal oder an medizinisches Personal verkauft werden. Ich kenne so viele Leute, die sich jetzt über Weihnachten diese Antigen-Tests gekauft haben und halt sich damit einfach selber getestet haben und dann halt gesagt haben,
Me.
Ja, eben. Zum Beispiel. Du, ich, so im Umkreis, also auch zum Beispiel eine Bekannte hier, die hat erzählt, die arbeitet beim Film und die müssen halt auch drehen und die haben sie halt immer einen Arzt da und dann hat sie sich das halt mal zeigen lassen, wie das geht und hat das dann selber gemacht. Hat dann gesagt, okay, das kriege ich auch hin. Das ist aber verboten.
Das ist auch gar nicht schwer, ne? Das ist auch wirklich.
Das ist auch gar nicht schwer, genau.
Das ist gar nicht schwer. Du musst halt wirklich nur, du musst einfach nur sozusagen dich überwinden, das Ding weit genug reinzustecken. Aber im Endeffekt ist das tut auch nicht weh, das ist nur unangenehm, das ist irgendwie so, aber.
Und in diesem Corona-Podcast hat hier die Sandra Ciesiek, wie heißt sie
ja,
Sandra?
Genau, Ciesiek.
Erzählt, dass die haben halt einen Test gemacht, die haben halt einmal mit bis hinten rein und die haben halt einen, da haben sie es einfach in der Nase quasi testweise mal geguckt. Und die Wahrscheinlichkeit, das zu erwischen, das Virus, liegt nach wie vor bei 96% oder irgendwie sowas. Also selbst wenn du nur ein bisschen in der Nase rumstocherst für 20 Sekunden oder sowas, hast du immer noch nicht den perfekten Wert, aber einen sehr, sehr guten Wert. Einen Wert, der absolut ausreicht, um dir zu sagen, oh, vielleicht sollte ich das mal mit der Weihnachtsfeier lassen. Und anstatt jetzt einfach zu sagen, okay, ja, das Arzneimittelgesetz sieht was anderes vor, aber die Leute machen es eh, lasst es uns beibringen, wie sie es halbwegs sicher anwenden. Lasst uns ihnen erklären, welche gute Impfstoffe sind, welche nicht, welche gute Antigentests sind und welche nicht schlechte Antigentests sind.
Kampagnen machen und so weiter und so fort.
Genau, so oder irgendwie ein paar YouTube-Videos. So, nee, das wird nicht gemacht, sondern ist ja verboten. Ist ja, das darf ja nur von. So, jetzt habe ich hier irgendwie auf Twitter geschrieben, warum ist das eigentlich nicht so, dass jedes Unternehmen, was halt irgendwie ein okay, du willst unbedingt deine Leute ins Büro oder auf Arbeit holen, weil du glaubst, es geht nicht anders. Okay, dann muss halt jeder jeden Morgen einen negativen Antigentest vorlegen. Und daraufhin habe ich eine Antwort gekriegt von jemandem, der hat gesagt, wir wollten das machen, aber wir dürfen nicht, weil diese Tests dürfen halt nur von medizinischem Personal gemacht werden, weil, und die offizielle Begründung dafür ist wohl, weil das meldepflichtig ist und man traut halt normalen Leuten nicht zu, dass sie das garantiert melden, sondern es traut man nur medizinischem Personal zu.
Ein positiver Antigentest ist nicht meldepflichtig. Da musst du schon einen PCR-Test für haben, weil das ist
sonst, also die Aussage war halt, das muss der Betriebsarzt machen, der Betriebsarzt wäre damit überlastet, darum machen wir es gar nicht.
Ja. Es ist echt bescheuert, ja. Also, Also ich sag mal so, es ist für jeden leistbar, diesen Antigen-Test zu machen. Das kann man machen und wenn mit Anleitung ist das, glaube ich, sogar 100% sicher. Ja, es sei denn natürlich Leute irgendwie, keine Ahnung, haben da irgendwie psychische Hemmungen, sich das Ding da reinzutun oder wollen mit Absicht.
Dann bleibt halt zu Hause.
Ja, genau.
Ja.
Na, jedenfalls, es gibt ich sehe auch keinen Grund, warum das so macht. Vor allem, Zizek hat das ja in dem Podcast auch gut gesagt. Sie hat gesagt, wir müssen jetzt auch nicht auf,
ne, also, man muss nicht auf 100% kommen.
100% kommen, sondern man muss jetzt pragmatisch sein. Man muss jetzt gucken, irgendwie, genau. Wie kann man irgendwie, wie kann man dem Virus halt Dinge abknapsen, ja, und dafür muss man nicht 100%ig genau sein, sondern das reicht dann halt irgendwie, wenn man ein bisschen, wenn man 80-90% Genauigkeit hat, dass dann halt Leute dadurch nicht zur Arbeit kommen und so weiter. Also
lieber oft ein schlechter Test als ein sehr guter Test selten.
Genau,
das ist genau auch das, was.
Ja, genau.
Also diese PCR-Tests, ja. Ein PCR-Test, den man nicht macht, ist schlechter als jeder noch so schlechte Test.
Ja. Und ja, also ich verstehe das auch nicht. Und ich frag mich auch, wer sich da irgendwie querstellt und warum. Und ich verstehe es nicht. Ich wollte noch mal ganz kurz auf das angebliche Impfdebakel eingehen, weil das momentan ja. Halt gerade so groß diskutiert wird. Und zunächst einmal will ich sagen, natürlich ist das schiefgelaufen mit der Impfung. Ja, und ich glaube, man hätte das besser machen können. Ne, das ist natürlich erstmal einfach zu sagen, im Nachhinein kann man immer alles besser machen. Und wenn man vorher gewusst hätte, dass irgendwie der BioNTech-Impfstoff als erstes irgendwie zugelassen wird, dann hätte man natürlich sofort sich auf das gestürzt ja. Und so weiter und so fort. Ne? Man hätte natürlich andere Entscheidungen getroffen im Sommer. Aber der Punkt ist, also ich will erstmal sagen, man hätte da durchaus was anderes machen können. Und meine Meinung ist, man hätte die Impfstoffhersteller mit Geld ertränken sollen. Also wirklich im Vorfeld ertränken sollen. Wir sagen sollen, okay, pass auf, also spätestens im Oktober, als der BioNTech gesagt hat, sie haben irgendwie die, was war es, 94% oder so, ja, hätte man zu BioNTech sagen sollen, ey, pass mal auf, Shahim, hier, das da kennst du vielleicht hier, das ist die EZB, ne, das ist die Europäische Zentralbank, die leihen wir dir mal. Wenn du irgendwie Geld brauchst, druckst dir einfach und kauf alle Kapazitäten auf der Welt, die du kriegen kannst, ja, und produziere einfach so viel es geht. Das ist dein Auftrag jetzt. Es ist nicht egal, wir bestellen keine Menge, sondern wir geben dir einfach jetzt einfach unbegrenzte Geldressourcen und du produzierst jetzt einfach ins Blaue so viel du kannst, maximal optimiert auf Output, 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 Output und von jetzt an, ja. Und dann hätte man das einfach sozusagen, also das wäre meine Strategie gewesen, ja. Und es wäre ungefähr um den Faktor 100.000 billiger gewesen als das, was wir gerade machen.
Ja, also ich weiß nicht, also ich bin da an dem Punkt ich glaube, da spielt uns der Kapitalismus schon ganz gut in die Hände, weil im Augenblick ist halt, wer der Erste auf dem Markt ist, wird sich halt doof und dämlich verdienen und die verdienen sich halt doof und dämlich daran und das ist halt, so funktioniert der Kapitalismus, die First Mover da habe ich auch gar kein Problem mit. Also
man hätte mit der Marktnachfrage des Staates hätte man Produktionskapazitäten möglich gemacht, die ohne diese Nachfrage nicht stattgefunden.
Das wage ich zu bezweifeln. Ich wage zu bezweifeln, dass BioNTech jetzt nicht gerade alles an Kapazitäten auffährt, was menschlich machbar ist.
Ja, weil jetzt tun sie es. Die haben jetzt ein Werk irgendwie akquiriert.
Aber wann haben sie damit angefangen? Wann ist das in die Wege geleitet?
Jetzt ist es angefangen worden und es wird irgendwann im März wird es dann sozusagen anfangen zu produzieren. Und das hätte man 3 Monate früher machen können.
Ich weiß es nicht. Also das ist sowas, wo ich keine Ahnung. Ich meine ja, heute ist hier der Moderna-Impfstoff zugelassen worden. Dann wird in ein paar Wochen wird dann halt noch der, ich weiß nicht, dieser einfach zu produzierende Impfstoff wird dann in die Wege geleitet werden und sowas. Also das ist,
Ja, also ich will nur sagen, ich war noch gar nicht fertig, ne? Also das ist der Punkt, also ja, irgendwie ist ein Fehler gemacht worden und ich glaube, man hätte jedenfalls, ich glaube, wenn man frühzeitig, sag ich mal, klar gemacht hätte, dass die Nachfrage 100.000% ist, ja, dann hätte man mehr Kapazitäten früher freimachen können. So, das ist so, ich glaube schon, dass es so ist, ja. Der Punkt ist aber, es hätte uns nur wenig geholfen.
Ja.
Also nicht nichts, ja, nur wenig, ja, weil natürlich eine ganze Menge andere Faktoren noch eine Rolle spielen, nämlich eben die Impfzentren. Und wir haben ja, und das muss man schon auch irgendwie anerkennend sagen, wir haben diese Impfzentren aus dem Boden gerammt, bevor die Zulassung da war. Das ist gut, ja. Wir haben diese Strukturen geschaffen vorher und das ist erstmal, da sind wir schon mal weiter als Frankreich, ja.
Also Frankreich. Wir haben nicht erst angefangen in dem Moment, in dem klar war, dass was jetzt denen die ersten Dosen geliefert worden sind.
Genau. Also ne, also es, man kann
was
es halt
mich nicht überrascht hätte, was mich
man kann es härter verkacken, ja. Und ja, das am Anfang und das war auch klar und das ist auch klar sowieso, dass halt am Anfang die Distribution schwierig wird und dass das hakelig wird und dass das holprig wird und so weiter und so fort. Und das ist alles keine Überraschung. Das ist einfach klar, weil das ein wahnsinnig großer logistischer Aufwand ist. Und da kann man einfach auch niemanden für verantwortlich machen. Das ist einfach normal. Und und natürlich wusste man auch nicht, was die Impfbereitschaft angeht. Ich bin auch, ehrlich gesagt, da bin ich auch echt erschrocken. Da bin ich auch echt erschrocken. Und so von der Bevölkerung jetzt eigentlich sozusagen, was die Impfbereitschaft angeht.
Die wird noch steigen. Das wird hoffentlich.
Die wird sicherlich noch steigen. Und ich bin da auch guter Dinge, dass das noch besser wird. Aber erstmal finde ich das erstmal sehr enttäuschend. Und auch gerade sozusagen beim medizinischen Personal, was ja jeder Pfleger im Endeffekt ist, ja. Ja. Dass da so eine krasse geringe Impfbereitschaft ist. Und der Punkt ist natürlich, und das ist der eigentliche Punkt, ist, selbst wenn wir jetzt in 100.000 Leute im Tag impfen könnten, ja, selbst wenn wir das sozusagen von 0 auf 100.000, und das wäre, glaube ich, so die maximale Menge, die man überhaupt leisten hätte können, es wird uns nicht davon abhalten, dass der Januar und der Februar mindestens, wahrscheinlich auch der März, verdammt scheiße harte Monate werden.
Und alle denjenigen, die jetzt schon krank sind, hilft auch keine Impfung mehr.
Genau, eben das erstens und zweitens.
Und wer jetzt in den nächsten 2 Monaten stirbt, ist jetzt schon quasi krank.
Und ab März haben wir sowieso genug Kapazitäten. Das sind dann wahrscheinlich, also der Moderna ist ja jetzt gerade approved worden und der,
das sehe ich ähnlich.
Der Cambridge, der wird wahrscheinlich im März auch irgendwie dann dabei sein, der wird dann sowieso in riesengroßen Mengen zur Verfügung stehen. Also im März haben wir sowieso kein Problem. Das heißt also, man einfach das Shortage, ja, also diese Phase der Knappheit von Impfstoff, die hätten wir selbst mit der allerkrassesten Produktionsüberkapazität nicht gewuppt gekriegt und wir hätten sie vielleicht ein bisschen verbessert, das glaube ich schon, ja, wären wir sehr viel schneller vorangekommen, aber nicht entscheidend schneller, dass wir jetzt irgendwie einen großen Vorteil gehabt hätten.
Also ich sehe es, also ich sage nicht, dass wir ab März keine Probleme mehr haben, sondern ab ich glaube,
keine Probleme mehr mit Verfügbarkeit von Impfstoffen.
Demnächst wird die Produktion der Impfstoffe kein Problem mehr sein, sondern es wird die Distribution sein. Und wie schnell kriegt man das in die Arme der Leute rein? Genau. Und wie sorgt man dafür, dass die Leute dann nach Hause gehen und dass sie nicht durchdrehen und glauben, ich hab grad vor 5 Minuten die erste Impfung bekommen, jetzt kann ich kein Corona mehr haben.
Party. So oder so, es wäre ein Shortage an Impfstoff gewesen am Anfang. Ja, und
ja. Also das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich glaube, ich habe vorhin noch mit meinem Vater gesprochen, er meinte das so, vor Sommer sind wir ja nicht dran. Ich habe gesagt, vor Sommer seid ihr nicht dran, doch.
Doch, auf jeden Fall. Wie alt ist denn dein Vater?
Ende 60.
Er ist nicht in der 70er-Gruppe. Er ist in der dritten Gruppe dann sozusagen.
Genau, aber ich glaube, das wird jetzt, die Kapazitäten werden jetzt hochgefahren, das wird jetzt irgendwann, das wird sich halbwegs einspielen. Das ist halt, wie das halt bei so einer Produktionsstraße ist. Am Anfang produziert die erstmal fast gar nichts. Ich meine, sagen wir mal jetzt zum Tesla Model 3, als die sich irgendwann mal vorgenommen haben, 50.000 innerhalb von einem Jahr zu produzieren. Und das mit Ach und Krach und wo dann alle so, oh, bisher haben sie ja noch nicht mal 5.000 produziert, wie wollen die das bis Ende des Jahres 50.000, so irgendwie, keine Ahnung, fast Mitte des Jahres, ich weiß nicht mehr genau, was die. Und dann haben sie 50.000 haarscharf geschafft und dieses jetzt im 2020 haben sie 500.000 geschafft. Ja.
Das ist halt der Punkt, ne? Also die Skalierung geht am Anfang schleppend und dann relativ schnell, ja. Das ist halt, und da kann man drauf verzeichnen. Das ist halt auch eine exponentielle Funktion.
Das ist halt am Anfang genau das gleiche exponentielle Wachstum, was auch der Virus hat, genau. Und das heißt halt, am Anfang hat noch niemand den Knopf gedrückt, da hat man einen Ausschuss von null und dann hat man den Knopf gedrückt, dann fallen erstmal 10 pro Minute da raus und dann wird das relativ schnell immer besser. Ja. Und dann hat man halt die Produktionsstraßen hochgefahren.
Und das ist natürlich richtig, man sollte so viel produzieren, wie irgendwie geht, und das ist richtig und so, aber man muss schon sagen, also so wie ich das jetzt jedenfalls in der Medienberichterstattung mitgekriegt habe, die EU hat da definitiv da irgendwelche Sparüberlegungen überhaupt anzulegen. Das ist halt einfach völliger Bullshit, ja. Also das ist wohl irgendwie durchgedrückt worden, vor allem auch aus Polen und Ungarn, irgendwie, die dann irgendwie gesagt haben, wir wollen aber nicht, es ist uns zu teuer. Und es gibt keinen Preis für diesen Impfstoff, der irgendwie zu teuer ist. Es gibt, der ist einfach nicht zu teuer.
Das ist
egal, wie teuer er ist.
Und ja, da mache ich mir jetzt auch, da wird uns die.
Ein Fehler passiert. Was ich sagen will, ist ein Fehler passiert, ja, aber es sind keine strukturellen Fehler sozusagen, die wie jetzt in der Ministerpräsidentenkonferenz, wo wir uns schon oft drüber aufgeregt haben, wo halt Realitäten ignoriert werden und gesagt wird irgendwie und dann halt irgendwie quergeschossen wird und gesagt wird, wir wollen aber nicht irgendwie dies und das und so weiter und so fort. Nein, alle ziehen hier an einem Strang, ja. Alle wollen den Impfstoff, alle wollen so viel Impfstoff wie möglich und es gibt niemanden, der da quer schießt, außer vielleicht irgendwelche Corona-Impfleugner oder was weiß ich so irgendwie.
Was jetzt als nächstes, was ja schon losgegangen ist und was sicherlich nochmal seinen Höhepunkt nochmal erreichen wird, ist halt so, diese 105-jährige Frau ist gestorben, obwohl sie vor einer Woche den Corona-Impfstoff bekommen hat.
Naja,
das zeigt uns ja so die Fraktion, die uns seit Monaten sind die mit oder an Corona gestorben, sind sich jetzt natürlich hundertprozentig sicher, dass absolut jeder einzelne Fall, der irgendwo in irgendeinem Land zu beobachten ist, garantiert auf den Impfstoff zurückzuführen ist und werden dabei von den Medien halt fröhlich unterstützt, muss man halt sagen.
Ja.
Die nächste Stufe wird dann sein, das hat jetzt bei
muss man Tage doch drüber schon. Berichten. Hallo, das muss man doch das ja. ist doch das ist das doch das muss man doch berichten. Hallo.
Hatte die Tagesschau trotz hoher Impfquote Israel beschließt nächsten Lockdown. Ja, die haben noch nicht mal vor einer Woche mit Impfen angefangen. Das dauert jetzt 2 Monate, bis das auch wirklich anschlägt.
Wobei die ja echt impfen wie die Weltmeister, ne?
Die also, impfen wie die Weltmeister, aber die wissen offensichtlich auch, dass das im Augenblick jetzt gerade auch noch ihnen noch gar nichts bringt. Weil halt bis die in 2 Wochen ihren zweiten Impfstoff und den dann auch halt ausgebrütet haben, bis dahin ist halt auch nochmal die Scheiße am Dampfen. Und du bist
vor allem
halt
die englische und die südafrikanische Variante dann halt schon am Start.
Genau, du bist halt irgendwie ab dem Moment, wo du deine erste Impfung bekommen hast, bist du halt trotzdem noch für mindestens einen Monat genauso gefährdet, als wärst du gar nicht geimpft. Und das auch den Leuten klar zu kommunizieren, wird super wichtig. Und insofern macht ein Lockdown vielleicht auch einfach Sinn. Hey, wir haben jetzt fast alle durchgeimpft, die drehen uns bestimmt am Rad, weil die das nicht kapieren, also machen wir nochmal einen richtigen Lockdown. Weil danach wissen wir, wenn wir jetzt alle durchgeimpft haben, dann wissen wir, dass nach dem Lockdown ist es dann wirklich vorbei.
So, ich muss noch mal ganz kurz aufs Klo.
Und ich habe mir keinerlei Themen überlegt, über die ich jetzt nebenbei reden könnte.
Ja. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt irgendwie so an dem Punkt. Also, das ist so, es ist, meine Depression hat sich ja so ein bisschen in Wut umgedreht gerade und das damit halte ich mich so ein bisschen über Wasser. Aber ich bin im Augenblick gerade, ich bin, was diese ganze Corona-Situation, wie unsere Regierung, und ich unterstelle jetzt nicht, dass irgendjemand, sondern einfach diese Fantasielosigkeit, diese Wirtschaftsanbetung, dieses, wie da überhaupt nichts machbar ist. Das macht mich echt, das zieht mich echt runter. Und ja, also wir sind jetzt, Kolja war jetzt nochmal bei seinen Großeltern, weil wir haben jetzt auch 2 Wochen lang haben wir quasi niemanden gesehen oder haben niemanden gesehen, innerhalb von irgendwelchen geschlossenen Räumen. Und darum war jetzt Kolja nochmal bei seinen Großeltern und dem hat es da sehr gefallen und sowas. Und wir werden jetzt noch ein bisschen Kontakt zu anderen Kindern aus seiner Kindergartengruppe halten. Aber das ist halt, diese berühmten psychischen Kosten, die das Ganze hat, die sind ja nicht komplett aus der Luft gegriffen. Und das ist alles vertragbar, das ist alles hinnehmbar. Oder er wird trotzdem irgendwann mal ein großer, starker, junger Mann sein und wird trotzdem und ein liebevoller und freundlicher und intelligenter Mensch. Aber die Tatsache, dass gerade ihm jetzt so diese Opfer abverlangt werden, während ja eben in meinen Augen, damit die Wirtschaft es noch lockerer angehen lassen kann, ist was ich gerade beim allerbesten Willen nicht mehr einsehe. Und das ist was mich echt gerade so, also das und die Tatsache, dass wir einen wesentlichen Teil dieses Landes haben, der einfach die Realität leugnet und die wir jetzt quasi, das ist so wie in so einem schlechten Cartoon, das sind so die Leute, die man die ganze Zeit hinter sich herschleift, damit sie nicht in den Vulkan reinfallen, sondern die man halt einfach mitschleift, obwohl sie einem die ganze Zeit anzweifeln, dass überhaupt die Katastrophe da ist, vor der man sie gerade rettet.
Das ist Corona-Leugner oder was?
Ja, und die dann am Ende, aber wenn wir vielleicht nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen sein werden, die dann dastehen werden sagen, haben wir doch von Anfang an gesagt, war gar nichts. Und das ist so, es wird einfach einen wesentlichen Teil der Weltbevölkerung geben, die nicht nur, irgendjemand hat das neulich gemerkt, die nichts daraus lernen, sondern die diese Krise, egal wie sie aussieht, egal wie schlimm, als Bestätigung dessen nehmen, dass es ja von vornherein Hoax war.
Du meinst das Prevention-Paradox? Also ich sag mal so, ich würde sagen, wir haben, sag ich mal, genug Nicht-Prevention betrieben, um das Prevention-Paradox eigentlich einzudämmen.
Ich habe neulich, allein
was es gerade in Sachsen abgeht, das ist schon
krass. Da ist ein Arzt aus dem Krankenhaus rausgekommen in England, in dem gerade die Leute gestorben sind und draußen waren Leute, die geschrien haben, Covid is a hoax.
Habe ich auch gesehen, ja.
Und es gibt Leute, für die es jeder Beweis, jedes Mal, wenn sie die Augen aufmachen und sehen, das Ding ist real, ist das für sie nur ein Grund, noch härter daran zu glauben, dass es nicht real ist. Und du wirst diese Leute einfach haben und du siehst diese Särge in Sachsen, die irgendwo auf dem Parkplatz aufbewahrt werden. Oder in irgendwelchen Mehrzweckhallen oder weiß der Teufel was. Und es wird so und so viele Leute geben, die einfach sagen, diese Särge sind garantiert leer, das ist doch alles nur Fake. Und dass Merkel sich im letzten Amtsjahr hinsetzt und sagt, die zwinge ich alle nochmal mit Masken rumzusetzen, indem ich das ganze Land mit leeren Särgen pflastere. Das ist, aber die werden bis zum Ende an ihre Story glauben. Und das ist was so das Gefühl zu haben, aber es ist vielleicht ein falsches Gefühl. Man fühlt sich dadurch dann allein, aber man ist natürlich nicht allein. Der mit Abstand größte Teil der Leute in diesem Land denkt ja ähnlich wie wir.
Ich denke auch. Also ich finde und insgesamt, ich finde übrigens auch ein Failure der Medien liegt darin, diesen Corona-Leugner-Loonies zu viel Raum einzubauen.
Ja.
Weil den haben sie nicht verdient. Und zwar wirklich aus, also ich meine, natürlich sind sie eine Kuriosität und so, ne? Aber sie sind gar nicht so viele, erstens.
Mhm.
Zweitens, das, was sie tun, nämlich draußen demonstrieren, sind nicht die Super-Spreading-Events, nach denen wir suchen. Ja. Mhm. Drittens, also epidemiologisch, glaube ich, spielen die nicht so eine große Rolle. Drittens, ist es so, dass...
Naja, wenn sie alle im Bus zur Demo fahren, dann...
ja gut, da müssen wir dann mal gucken, irgendwie da sicherlich auch irgendwie Probleme. Und es gab ja auch Ausbrüche bei denen, ne? Es gab ja auch irgendwie einige Prominente von denen, die dann irgendwie ins Krankenhaus kamen und so.
Also diese GOP-Silvesterparty gesehen, wo sie alle Paola gemacht hat, wo dann jetzt jemand draus gestorben ist gerade?
Nee, ich habe die Bilder gesehen, ja. Das Dritte ist, sie haben auch politisch keinen, also sie hätten, sagen wir mal so, sie hätten politisch auch eigentlich keinen Einfluss, wenn nicht diese Bilder halt so innervierend überall immer wieder gezeigt worden wären. Der Punkt ist, ich glaube, sie haben einen überproportionalen politischen Einfluss. Das ist das Problem. Und das Problem ist aber auch medial, sag ich mal, mit verursacht. Dadurch, dass man ihnen so viel Raum gegeben hat. Dadurch, ich meine, wir wissen zum Beispiel, dass der Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, hat sich ja mit einigen von diesen Leuten getroffen und hat denen zugehört und hat sich, glaube ich, auch von denen beraten lassen. Also wirklich literally, weswegen er auch, sag ich mal, einer der Querschläger, aber nur einer von den Querschlägern in der Ministerpräsidentengrunde war. Ja, jedenfalls, sowas kommt von sowas, ne? Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass sie indirekt über Bande sozusagen diesen Effekt gehabt haben, weswegen Sachsen so scheiße dasteht. Der natürlich erstens, der einerseits über die mediale, über den medialen Vektor halt ging, ne? Irgendwie so von wegen, guck mal, es ist auch eine legitime Meinung dazu zu haben zu können, dass Corona nicht existiert, ja, und das den Leuten sozusagen vorzugeben und andererseits natürlich auch dadurch indirekt die Maßnahmen abgeschwächt zu haben oder verzögert zu haben. Den Erfolg kann man ihnen definitiv zuschreiben, aber der liegt tatsächlich eben eher am Umgang mit uns, mit diesen Leuten, als an den Leuten selber. Wenn wir den einfach nur irgendwie, keine Ahnung, haben machen lassen, so, ja, irgendwie Polizei kassiert die ein, sobald die irgendwie gegen die Auflagen verstoßen und die Medien sagen halt, ja, also gab es ein paar Spinner, aber gibt es eigentlich keine großen Bilder, die man irgendwie zeigen müsste, ja, dann, sag ich mal, wäre deren Einfluss praktisch marginal gewesen, also praktisch nicht vorhanden gewesen auf die Pandemie. Also ich glaube wirklich, dass das ein hausgemachtes Problem ist mit diesen.
Ich glaube, ihr Einfluss ist auch so kleiner, als wir glauben. Ich glaube, im Endeffekt werden sie nicht wahnsinnig viel verhindern können oder sehr wahnsinnig viel aufhalten können. Und das ist
ja, also, wo ich mir schon noch Gedanken machen, ist halt, welchen Einfluss sie auf die Impfbereitschaft haben, ne? Also, weil das sind ja, natürlich auch die gleichen Leute, die dann jetzt irgendwie sagen, dass die Impfung irgendwie der Chip von,
natürlich.
Von Bill Gates ist und so.
Wenn man die ganze Zeit erzählt, wie hart getroffen man davon ist, dass man ständig eine Maske tragen muss, dann macht man natürlich alles, was in seiner Macht steht, damit die Maske länger getragen wird.
Ja.
Absurd,
good,
ne?
Thinking, ja. From your side.
Ja, ja, aber ich glaube, auch da sollte man sich davon jetzt erstmal noch nicht quirre machen lassen. Das ist, ich hoffe, also es ist halt, ich gehe davon aus, dass, das hat ein Freund, hat das gestern gemeint, eine Verwandte von ihm, die sagt auch, die ist überhaupt nicht verschwörungstheoretisch drauf oder sowas, aber die sagt halt auch, ich würde mich im Augenblick nicht impfen lassen. Und der Grund ist halt, dass sie dem Ganzen nicht traut und dass sie erstmal sehen will, dass das nicht gefährlich ist und so weiter und so weiter und so fort. Und da kann man halt mit Argumenten nicht kommen, sondern es ist halt eine sehr emotionale Sache. Und das und er meinte aber auch, na, die wird auch in ein paar Wochen, wenn die sieht, dass da nichts Schlimmes bei rumgekommen ist, die ist nicht doof, dann wird die halt auch sagen, ah, naja, okay, dann lass ich mich halt impfen. Und
ja,
ich
genau, also es, ja, ja, das denke ich auch, dass viele Leute so auf der Schiene sind, ja.
Und das ist ja auch, und ich meine, es ist, ich finde es ja gigantisch, wie wie schnell diese Entwicklung dieses Impfstoffes überhaupt passiert ist und so. Das ist ja das ist ja ein Hoch auf die moderne medizinische Wissenschaft, was da gerade geht. Und ich meine, wie lange wissen wir überhaupt, dass es Viren gibt? Und jetzt entwickeln wir mal innerhalb von einem Jahr eine Reaktion. Und zwar nicht nur, dass sie innerhalb von einem Jahr entwickelt wurde, sondern da wurde ja auch schon vorher viel Vorarbeit geleistet. Und ich finde das, wenn da sagen viele, naja, das wussten sie, da haben sie ja schon lange geforscht nach diesen SARS-Viren und das ist ja quasi, die haben ja quasi nicht bei Null angefangen. Ja, umso geiler. Die haben vorher gesagt, da könnte wahrscheinlich was kommen, da entwickeln wir jetzt, obwohl es noch gar nichts gibt, stecken wir da die nächsten 20 Jahre Forschung rein, falls da mal was kommt, damit wir darauf vorbereitet sind. Und dann waren sie darauf vorbereitet. Wie geil kann es denn laufen? Niemand macht einer Armee im Nachhinein einen Vorwurf, aber die Armee hatten sie ja schon vorher, da hatten sie ja schon vorher Panzer. Dann hätte ich den Gegner auch platt gemacht. Und ich finde diese Kriegsanalogie, die ich gerade gebracht habe, sehr furchtbar, aber tut mir leid.
Entschuldigung. Du könntest es hier machen.
Egal.
Aber hier bei Tim, Tims, wie ist das, wie?
UKW?
UKW, genau. Hatten sie es schön, das hatte ich auch nicht gewusst, dass tatsächlich der Impfstoff in seiner, also in der RNA-Impfstoff, ne, in seiner Konzeption und seiner, sag ich mal, schon Ausbuchstabierung in seiner von RNA her halt schon im Januar stand. Im Januar.
Krass.
Die haben das Ding im Januar fertig gehabt.
Dann haben sie noch Kaffee getrunken.
Nee, und dann haben sie halt, dann sind die halt in die Tests gegangen, ne? Und dann sind halt Phase 1, Phase 2, Phase 3. Und das dauert halt einfach. Aber im Endeffekt waren die schon fertig. So, also wir hätten eigentlich schon im Januar, muss man schon, ich meine.
Vom ersten halt Lockdown schnell, hätten wir schon alle geimpft werden können.
Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, wir hätten vor dem ersten Lockdown geimpft werden können. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, das ist natürlich alles Quatsch mit diesen ganzen Zulassungsverfahren und das hat sich.
Nee, ich sag nicht, dass das Quatsch ist, um Himmels Willen.
Nee, klar. Wir brauchen solche Zulassungsverfahren und wir brauchen auch strenge Zulassungsverfahren, weil es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, dass Dinge querschlagen. Ne? Aber das fand ich auch schön, das haben sie sehr gut diskutiert in dem Podcast, dass jetzt dadurch, dass jetzt, sag ich mal, die Plattform da ist, ne? Also im Sinne von, welche Grundsubstanzen und welche Mechanismen und so weiter und so fort nutzt man aus und wie sicher sind die, ja, dass die jetzt approved sind, wird die zukünftige mRNA-Impfstoffstrategie nochmal wahnsinnig beschleunigen. Weil du musst jetzt wahrscheinlich, und da muss man natürlich wahrscheinlich so ein bisschen schrauben auch an den Zulassungsverfahren, aber im Endeffekt kann man jetzt eigentlich sagen, okay, bestimmte Mechaniken, bestimmte Dinge sind sicher, das haben wir schon bewiesen. Wir müssen nicht immer alles von null auf nochmal neu beweisen, sondern wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine neue Variante von Covid kommt, gegen die wir einen neuen Impfstoff brauchen, also momentan ist es ja so, dass alle sich einig sind, dass gegen die UK-Variante und die südafrikanische Variante keine neue Impfstoffe braucht, ja. Die alten gut wirken, aber wenn es so käme, dass wir einen neuen Impfstoff bräuchten, müssten wir nicht wieder komplett durch das ganze neue Verfahren nochmal durchgehen, sondern dann könnten wir wahrscheinlich eine Abkürzung machen und sagen, okay, pass mal auf, wir müssen jetzt nur Gen XY austauschen und dann haben wir das schon wieder gematcht, ja.
Yeah.
Und das ist halt dafür dann halt eben entsprechend, sag ich mal, Regularien gibt, dass man halt so auf so Plattformbasis halt irgendwie sagen kann, bestimmte Impfstoffe durch eine schnellere Approval halt durchgehen zu lassen.
Das wird, also ich glaube eine Kritik, dass der Zulassungsprozess zu lange gedauert hat, kann man durchaus bringen. Also ich finde, wenn Holland
es war der erste genau. Fucking mRNA-Impfstoff, glaube ich, für Menschen, den es je gab, ja.
Aber wenn jetzt
den muss man gut kontrollieren.
Aber wenn die Niederlande länger brauchen, den Impfstoff zuzulassen, als die Entwicklung gedauert hat, weil sie keinen Termin gefunden haben, oder wie auch
ja,
immer,
klar.
Dann, also so, und dann muss man auch dafür sorgen, dass, falls wir dann nochmal innerhalb dieser Pandemie oder in der nächsten Pandemie in den Zustand kommen, so, jetzt brauchen wir tatsächlich den neuen Impfstoff, jetzt müssen wir den auch schnell zulassen, dass da nicht die Bürokratie so ist, das dauert jetzt aber nochmal ein Jahr. Und also da wird sich auch einiges ändern müssen. Da wird sich halt auch, wenn man halt davon ausgeht, dass im Augenblick alles irgendwie die Entwicklung von jedem Dreck 10 Jahre dauert dann, und das dann in Zukunft innerhalb von 3 Monaten geht, dann muss das halt schneller gehen. Und habe ich so einen Tweet gesehen von einer Frau, also so ein, der ich folge, die hat halt eine experimentelle Leukämie-Behandlung gehabt. Die halt, wo sie ihr irgendwie Antikörper entnommen haben aus ihrem eigenen Körper, dann haben sie ihre eigenen Antikörper angepasst, um da die Leukämie irgendwie also sie haben ein Medikament entwickelt, ein genetisches Medikament, explizit für sie und keinen anderen Menschen. Das kriegt sie jetzt wieder zurück. Und sie hat keinen Krebs mehr. Und die hat dann irgendwie einen Monat später, hat sie dann nochmal so, ja, es hat geklappt, ich bin krebsfrei.
Ich meine, BioNTech hat ja im Endeffekt, die haben sich ja nicht auf Corona, die haben ja erst mit der Corona-Pandemie überhaupt auf Corona umgeschwenkt. Vorher haben sie Krebs versucht zu heilen. Ne?
Das da war ja, wird so viel losgehen in dem Bereich in den nächsten Jahrzehnten.
Ja, total krass.
Das wird total krass. Unfassbar werden. Wir werden auf diese Krankheiten, wir werden auf diese Pandemie gucken und werden sagen, woran? Bloß weil irgendwie ein neuer SARS-Virus aufgetreten ist, daran sind Menschen erkrankt? Da spricht doch heute mein eingebauter Biosensor direkt an und entwickelt und bestellt das dann bei Amazon. Und wenn ich dann das erst 2 Tage statt einen Tag später kriege, dann kriegen die aber ein Sterne-Review.
ja, so ungefähr. Also, Also zwei Dinge. Ne? Also einerseits natürlich dieser ganze RMNA, mRNA, ja. Impfstoffgeschichte, ne? Irgendwie hast du diesen Blogbeitrag gelesen, ne? Irgendwie, wo sie das so codemäßig durchgehen, durch die Codesequenz. Ich fand das so abgefahren.
Groß 17, also, Corona ist 17 Kilobyte groß, das fand ich ja so 17 Kilobyte.
Ja, okay. Ja, ohne Scheiß, es war so zum Greifen nah plötzlich so. Auf einmal hatte man so das Gefühl, okay, ich meine, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wenn man so ein bisschen sich mit Programmierung auskennt, dass man so ein bisschen dann ein Gefühl für
total,
hat.
Total,
ja,
total.
Ja, und plötzlich, aber plötzlich erscheint einem so eine Zelle.
Also falls es einen Gott gab, dann war er, oder falls es einen Gott gibt, dann ist er ein shitty Coder. Das muss man echt mal sagen.
Ich finde, das ist ein ziemlich guter Coder, muss man schon
ich
sagen.
Ich hätte den nicht eingestellt. Ich meine, dass ich sein wo sie da geschrieben haben, dass er da diese U-Chromosome da durch irgendwie U mit einem Strich drin Chromosome ersetzt haben, weil sich dadurch das gesamte das menschliche Verteidigungssystem ausschalten lässt. Was ist das für
ein Theorie? Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, googelt mal irgendwie Vaccine Reengineered oder sowas. Ich glaube, da findet man einen Blogpost. Irgendwie.
Corona wahrscheinlich noch. Corona Vaccine.
Corona Vaccine.
Nicht Reengineered, sondern
ich glaube, reengineered war, glaube ich.
Okay, reengineered.
Genau,
die erklären sehr genau so, das ist der Header von dem Virus, dass das braucht er, damit er überhaupt anerkannt wird.
Es gibt ein End of File.
Als Exe-File. und dann kommt das ist eigentlich nur Garbage, aber das muss halt dran sein, weil ansonsten so ein bisschen, ja, und was halt so jeder so, ja, da kommt halt wahrscheinlich der Copyright-String, der vorne dranhängen muss.
Copyright by God.
Wahrscheinlich wird damit kriegt uns Corona nach, ja? Dass wir ihren Copyright-Header kopiert haben. Tut uns leid, DMCA Takedown.
Ja.
Genau, und
wir müssen einfach Corona Copyright DMCA-en. Das ist die Strategie.
Ihr Körper hat den Virus meines Mandanten widerrechtlich kopiert.
Moment mal, BioNTech hat doch wirklich jetzt ein Patent auf den Virusimpfstoff, oder? Ich meine, Corona hat... und zwar auf das Spike-Protein. Und Corona hat keinen... ist nicht Lizenznehmer dieses Spike-Proteins. Ah,
die verklagen wir und dann kriegen wir den gesamten wirtschaftlichen Verlust, den wir hatten, holen wir so fast von wieder raus. Ja. Kaufen wir uns alle ein Haus auf Malibu von.
Sehr geiler Gedanke. aber was ich sagen wollte, ist also einerseits, wir haben diese, und wenn man das liest, ne, also diesen Blogpost, also ist einerseits wird es plötzlich total greifbar und andererseits kriegt man so ein bisschen Angst, weil ganz ehrlich, man hat dann das Gefühl, die Zelle, die menschliche Zelle oder allgemein Zellen, sind halt einfach das ist ein fucking Prozessor, ja, ist halt einfach eine universelle Maschine. Und wenn du ihm irgendwelchen Code injectest, ja, dann produziert er das, was du ihm injectest, so.
Genau.
Und
den Virenscanner halt abschalten, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und auf der Ebene sind wir jetzt, ja. Wir sind jetzt sozusagen, wo wir halt die Zelle als einen fucking Prozessor verstehen können, dem wir einfach Code zugeben und dann verarbeitet er den zu einer bestimmten, eben zu Proteinen, zu Aminosäuren etc.
Der Chip ist gar nicht so weit weg.
Und der Chip, ja, genau. Und das ist schon so ein bisschen scary, weil natürlich dadurch auch ganz andere Möglichkeiten plötzlich sich auftun. Die andere Sache ist natürlich die mit dem DeepFold von Google, ne, diesem Computer, der jetzt
genau.
Oh Gott, das plötzlich hab ich nur sozusagen. Naja, es geht natürlich darum, dass halt die einzelnen, also was du halt in der DNA sequenzierst, ist natürlich
das habe ich nur so halb verstanden, wollte ich jetzt nicht sagen, dass du mir das jetzt erklären sollst, aber okay, mach trotzdem.
Also was halt in diesen Gen-Sequenzen drin ist, ist halt sozusagen, wie sie Aminosäuren produzieren und diese Aminosäuren wiederum werden gefaltet durch die Zusammenstellung oder die Reihenfolge, in denen sie hergestellt werden, zu Proteinen. So, das ist so.
Das ist wirklich eine physische Faltung. Das ist, man hat so einen Strang von Aminosäuren und die falten sich dann zusammen zu irgendwas relativ Kompakten. Und das ist für irgendwas, wahrscheinlich damit es in den Zellkern reinpasst.
Genau. Und einer der ganz, ganz wesentlichen Probleme der Mikrobiologie war immer diese Transition von Aminosäuren beziehungsweise Genen, unsere Aminosäuren, also das ist klar, ne? Also wie Gene auf Aminosäuren matchen, das wissen sie, ne? Das ist relativ gut untersucht. Aber wie jetzt sozusagen die einzelnen Aminosäuren in ihren Reihenfolgen dann wiederum Proteine falten, das war halt so das große Rätsel, weil es halt dort ein, sag ich mal, der Suchraum, der Möglichkeitsraum dieser Faltung halt so unfassbar komplex ist und unfassbar groß ist, ja. Und man hatte eigentlich nicht wirklich Möglichkeiten, das gut vorherzusagen. Und es gab halt Wissenschaftler, die da halt Experten drin waren, die konnten dann halt so ein bisschen aus der Erfahrung heraus intuitiv sagen, okay, da wird ungefähr so ein Protein rauskommen,
Tatsächlich intuitiv oder waren das? Das waren einfach Algorithmen, die halt nach mäßige Trefferquote hatten,
soweit ich weiß. Ich hatte gehört, dass es irgendwie tatsächlich Expertenleute waren, die sich einfach damit auskennen und damit einfach schon lange unterwegs waren.
Also ich hab so ein YouTube-Video darüber gesehen, da waren es halt mehrere Teams, die halt unterschiedliche Algorithmen entwickelt haben.
Ja, also Algorithmen wurden auch schon lange entwickelt, das ist auf jeden Fall auch klar, ne? Irgendwie, ob die jetzt besser waren oder schlechter waren als irgendwie Experten, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch ein Strang gewesen. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt mit diesem AlphaFold, also im Endeffekt der Weiterentwicklung von dem, was Google halt, beziehungsweise DeepMind, diese Firma, die Google irgendwann gekauft hat, die halt auch schon damals mit AlphaGo halt den Go-Spieler geschlagen haben, mit Alpha Zero im Endeffekt sozusagen so eine allgemeine universelle Spielmaschine gebaut haben, mit der sie alle Spiele spielen können und gewinnen können. Und jetzt eben Alpha Fold sozusagen als der nächste Iterationsschritt, mit dem sie eben aus Aminosäuren Reihenfolgen dann halt irgendwie Proteine predikten können. Und da haben sie irgendwie eine, ich weiß es nicht mehr, irgendwie über 90-prozentige Trefferquote haben.
Mehr als 90% gilt das Problem als gelöst und
ja.
Und bisher waren sie halt so im 60er, 70er Bereich und das war auch
eher stagniert im 60er, 70er Bereich. Also
so, und das bedeutet natürlich für die gesamte Genetik einen Wahnsinnssprung, ne? Wo du plötzlich sozusagen nicht nur einfach weißt, wie Gene Aminosäuren und sondern halt auch wie Aminosäuren Proteine produzieren. Und dann kommt dann wahrscheinlich die nächste Iterationsstufe ist dann halt so zu gucken, wie diese Proteine dann wiederum in dem Stoffwechsel der Zellen und dann irgendwie des gesamten Körpers irgendwie eine Rolle spielen. Aber auf jeden Fall, da ist ein wahnsinnig großer Step irgendwie gemacht. Und wenn man das beides kombiniert, also das heißt also zu wissen, genau, und das die dritte Innovation, die man vielleicht hier nochmal nennen sollte, die ist schon ein bisschen hier älter, aber das ist natürlich CRISPR-Cas9, also die Möglichkeit, Gensequenzen sozusagen Aminosäuren genau zu schneiden und wieder zusammenzufügen. Also im Endeffekt sozusagen das Edit-Tool, ja, du hast sozusagen so mit CRISPR-Cas9 hast du im Endeffekt sozusagen den Editor, ja. Und mit AlphaFold hast du sozusagen den Compiler, ja. Und mit der mRNA-Technologie, die wir jetzt durch die Impfung haben wir im Endeffekt sozusagen das Deployment. Macht das Sinn?
Grob, ich habe jetzt gerade nochmal nebenbei, tut mir leid, Herr Lehrer, ich habe nicht zugehört. Ich habe nebenbei geguckt, was gerade am Kapitel abläuft.
Okay, wiederhol's nochmal, ja, okay, also du hast
nur für dich, Max, tut mir leid, dass der Rest jetzt noch extra deswegen länger bleiben muss.
Also du hast im Endeffekt sozusagen mit CRISPR-Cas9 hast du den Editor, mhm. Mit AlphaFold hast du den Compiler und mit der mRNA-Technologie, die wir jetzt bei dem Impfstoff sehen haben, hast du das Deployment.
Ja, vielleicht.
Ja, das fand ich ja auch geil in diesem Artikel da drinne, dass sie ja geschrieben, ich wusste nicht, dass es DNA-Drucker gibt. Man hat Maschinen, die sehen aus wie Drucker, mit denen kann man DNA drucken und die kann man dann, und die wird dann in mRNA oder in RNA oder wie auch immer umgewandelt und dann macht man daraus Impfstoff und dann rettet man damit die Menschheit. Und irgendwo steht der Drucker rum, auf dem der erste Coronavirus-Impfstoff gedruckt worden ist. Und ich hoffe, er wird in einem fucking Museum gestellt.
Ja, wahrscheinlich, ja. Es werden auch echt einige Nobelpreise fallen, glaube ich.
Das wird, dafür müssen sie jetzt erstmal, das wird das eigentliche Ding, wie sie so viele Nobelpreise produzieren können. Damit können sie jetzt schon mal anfangen.
Schon mal anfangen zu produzieren.
Lasst euch nicht aufhalten.
Ja, also das ist schon krass. Also in der Region, wie viel Innovation wir da in den letzten Jahren gesehen haben. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die letzten 5 Jahre, ich meine, wie alt ist CRISPR-Cas9? Ist das 5 Jahre, 6 Jahre, keine Ahnung?
Und das hört man ja schon seit Jahren, dass irgendwie, hey, Biotech, das wird das nächste große Ding. Und ich konnte mir halt immer nichts darunter vorstellen und ich kann mir wahrscheinlich jetzt immer noch wenig darunter vorstellen, aber jetzt ahne ich so, okay.
Das so langsam kriegt man ein Gefühl dafür, oder? So langsam kriegt man so, okay, da ist Musik drin. So.
Ja. Da ist noch was machbar. Das ist, okay.
Da geht einiges.
Das ist, vegane Ernährung dürfte damit wohl hoffentlich in ein paar Jahren dann auch geklärt werden und so eine Sachen, dass wir keine Tiere mehr schlachten müssen und so eine Späße.
Das könnte ja, natürlich auch, das ja klar, natürlich, wenn du jetzt einfach, sag ich, ich meine, wenn du jetzt einfach wirklich Proteine züchten kannst, wie whatever, ja. Und da
wollte ich, noch eine Masse
da wollte ich noch mal so eine These übrigens. Proteine und amerikanische Politik.
Ja.
Okay. Also ich schaue mir solche Dinge an, jetzt wie zum Beispiel der Sturm auf Capitol Hill, ja. Und ich denke mir, kann es sein, dass eine gesamte Nation den Verstand verloren hat, ja? Und dann kommt mir tatsächlich Prionen in den Sinn. Prionen sind falsch gefaltete Proteine. Ne? Irgendwie Das Mad Cow Disease, also die wie heißt es? Rinderwahnsinn, das ist im Deutschen. Mhm. Das ist im Endeffekt, ja, sind das solche sogenannte Prionen, das sind irgendwie falsch gefaltete Proteine, die aufgenommen durch die Nahrung ins Gehirn gelangen und durch so eine Art Ansteckungseffekt dazu für sorgen, dass andere Proteine, die dort entstehen, ebenfalls nach demselben Muster falsch gefaltet werden. Ja.
Okay.
Und so entsteht halt eben Rinderwahnsinn und unter anderem auch Creutzfeldt-Jakob, also das ist sozusagen die menschliche Variante dieser Krankheit. Und ich habe das Gefühl, dass das passiert in der amerikanischen Politik. Also Trump ist das Patient Zero des Prions, ja, irgendwie, der halt irgendwie injected wird in die Politik, ins Gehirn der amerikanischen Politik und jetzt sozusagen alle Republikaner nach seinem Muster falsch faltet und es ist eine pandemische, also ich finde es relativ offensichtlich, wir haben eine pandemische Situation oder sag ich mal epidemische Situation, was so diesen komischen Geisteszustand angeht in der amerikanischen Politik. Der ist definitiv ansteckend, der ist definitiv so nach so einem Vorbild ansteckend und die drehen alle an und die sind einfach alle wahnsinnig. Also für mich ist das irgendwie Rinderwahnsinn, aber halt so auf Politik bezogen.
Ich kenne einen fundamentalen Flaw an deiner Argumentation und der ist, dass du anzunehmen scheinst, dass vor Trump die Republikaner noch nicht irre waren. Ja. Und das meine ich tatsächlich ernster, als ich es gerade als es gerade klingt. Weil ich glaube, was die Republikaner im Augenblick machen, ist eigentlich nur eine konsequente Fortsetzung der Politik, die sie seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten machen. Nämlich, dass die Republikaner eigentlich schon vor längerer Zeit den Zugang zur Macht verloren haben. Aufgrund ihrer Politik, die halt bei einer Mehrheit der Bevölkerung die nicht befürwortet oder beziehungsweise Demokraten für die bessere Partei hält. Und statt sich der Realität zu stellen und sich halt anzupassen und halt progressiver zu werden, haben sie halt damit angefangen, Wähler, also sozusagen Wahlen zu manipulieren. Und der finale Schritt der Wahlmanipulation ist halt, dass du einfach ein Wahlergebnis, was nicht in deinen Kram passt, für falsch erklärst und mit Gewalt überwindest. Und das ist jetzt der Punkt, an dem die Republikaner gerade anzukommen scheinen. Und Trump. Ja, er wird immer irgendwie ein Extrembeispiel sein, aber er passt eigentlich nur gut rein in das, was in der Republikanischen Partei schon seit langer, langer Zeit, also ich meine die ganze Tea Party-Bewegung, die seit Jahren existiert hat und so. Und es ist halt,
aber diesen kompletten Realitätsverlust, der ist doch irgendwie neu, finde ich. Also ganz ehrlich, die Republikaner, klar, die waren halt immer schon antidemokratisch, die waren schon immer irgendwie shady, die waren schon immer irgendwie korrupt und so weiter und so fort. Das I give you that, aber am Ende des Tages waren sie sich immer bewusst, wenn sie gelogen haben, dass sie gelogen haben. Und
sie sind mittlerweile, sich auch ich glaube, die Mehrheit der Republikaner ist sich auch nach wie vor bewusst.
Nicht, das glaube ich nicht. Also vielleicht in den Leitungsfunktionen, ne, irgendwie Mitch McConnell und so weiter und so fort, der hat jetzt ja auch gerade im Endeffekt sozusagen nochmal so einen Rettungsanker versucht zu werfen, wenn du es mitgekriegt hast. Der hat jetzt gesagt, okay, die Versuche der republikanischen Senatoren, die Wahl nochmal irgendwie umzukippen, sind illegitim, ne?
Die sehen jetzt einfach zu, wie sie Land gewinnen.
Genau, also Mitch McConnell.
Wenn der Putsch, ne, scheitert, dann haben sie nie was damit zu tun gehabt. Wenn er Putsch,
genau,
klappt, dann
Mitch, waren sie Mitch McConnell, ne, das ist nicht die Republikaner, das ist jetzt nur.
Das ist
Mitch
ein McConnell. Großteil der Republikaner. Die sind, da sind, ich glaube,
ja.
Ich bin der festen Überzeugung, dass
die Republikaner sind der erfolgreiche Ausdruck dessen, dass es wichtiger ist, als tatsächlich gute Politik zu machen, die den Leuten hilft, ist es ihnen halt, irgendeine obskure Wut in ihnen aufzubauen und diesen Strohmann, den man sich selber da baut, die ganze Zeit dann erfolgreich zu bekämpfen. Und das ist, und darin ist Trump halt extrem erfolgreich gewesen, die echten Probleme zu ignorieren, aber halt für seine Basis irgendwelche Probleme aus dem Boden zu stampfen, die er dann die dann
gegen diesen Strohmann kann er kämpfen und so.
Er kämpft ja nicht mal wirklich gegen, sondern es ist dann nicht mal das braucht er. Er kann ja einfach den Strohmann da hinstellen, kann sagen, guck mal Strohmann und alle sagen, Trump hat den Strohmann besiegt. Also das hat ja nicht mal.
Ja, meine, ja, aber das ist ja schon, das ist ja nicht einfach.
Selbst Antifa ist ja irgendwie wie 5 Monate her oder wie 10 Jahre her. Das ist ja das und ich glaube, das ist einfach nur das, was die Republikaner konsequent weitermachen werden. Das ist übrigens auch das, was die Briten, was in der britischen Politik passiert. Und
schon über Brexit müssten wir eigentlich auch noch reden.
Genau.
Ganz kurz, ich will mal, meine These dazu ist halt folgende. Also jetzt spätestens, also wir haben jetzt ja gerade, heute sind die Ergebnisse der Georgia Runoffs rausgekommen und die Demokraten haben, ich glaube, relativ solide gewonnen. Ne? Kann das sein, ja, ne?
Also für Georgia.
Für Georgia-Verhältnisse, ja. Irgendwie
das also war es halt wird so Swing nicht nochmal, State, es, ne? Es ist ein Swing State. Es ist deutlich, ich glaube, es ist eigentlich ein republikanischer Staat. Okay. Und es ist deutlich genug, es sind mehr als 0,5%, was wohl quasi die Quote ist, ab der man nochmal, also in Georgia gibt es halt State Laws, dass halt bis 0,5% kann man nochmal eine Neuauszählung beantragen und ab 0,5% ist, nee, der Zug ist abgefahren.
Ja, jedenfalls.
Das ist eine sichere Sache, dass die gewonnen haben.
Es zeichnet sich Folgendes ab. Die Republikaner auf dem Trump-Trip, auf dem Trumpism, ja?
Ja.
Werden keine Wahl mehr gewinnen. Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass dieser Zug abgefahren ist, dass halt ein legitimes demokratisches Gewinnergebnis mit der Trump-Methode und allem, was dazugehört, nicht mehr zu fassen ist. Und gleichzeitig ist aber auch eine Abkehr von Trump für die Republikaner nicht möglich, weil eben dann doch irgendwie wahrscheinlich ungefähr die Hälfte ihrer Wähler aus Hardcore-Trump-Anhängern besteht, die in einer eigenen Realität leben, mit denen man sie nicht mehr mit Fakten erreichen kann. Mhm. Das ist die Situation. Und es gibt zwei Optionen für die Republikanische Partei. Die eine ist halt zu sagen, okay, wir schwören dem Trumpism ab und versuchen einen Anschluss auf die Vor-Trump-Ära zu finden, die natürlich auch schon nicht schön ist, aber wo halt, sag ich mal, mit Pro-Business, neoliberalem und verhohlenem Rassismus und so weiter und so fort irgendwie Politik gemacht wird. Also die übliche alte republikanische Agenda, ja. Mhm. Und die andere Option ist halt, wir gehen all in den Faschismus. Also wir scheißen auf alles und wir werden jetzt zur faschistischen Bewegung. Wir sind nicht mehr eine Partei, wir sind eine faschistische Bewegung, die sich speist aus Verschwörungstheorien, aus Schlägertruppen, die halt die Straßen unsicher machen und alle Möglichkeiten des Wahlbetruges nutzen, um irgendwie was zu machen. Und der Punkt ist, die erste Option, also das zurück zum alten republikanischen Programm, das wird definitiv erst einmal ihnen halt, wie gesagt, ungefähr die Hälfte ihrer Wählerschaft kosten. Und sie für absehbare Zeit nicht gewinnen lassen. Aber vielleicht irgendwann die Option wieder geben, dass sie gewinnen können. Die zweite Option ist, dass sie zwar nie wieder legitim gewinnen können, aber durch Bullying, durch Betrug und durch Verschwörungstheorien und durch Gewalt trotzdem an die Macht kommen können. Und das sind die zwei Optionen, vor denen die Republikanische Partei gerade steht. Und ich glaube, Mitch McConnell hat die eine Wahl getroffen, hat gesagt, okay, wir müssen wieder zurück zu den Vor-Trump-Ära irgendwie gucken, dass wir da wieder anschlussfähig werden ans demokratische System. Und Leute wie Ted Cruz, die sagen, nö, wir gehen jetzt all in Faschismus.
Also ich glaube, was meine Theorie das dazu? Die Republikaner, wie oft in den letzten 20, 40 Jahren haben die Republikaner in einer Präsidentschaftswahl nicht nur das Electoral College gewonnen, sondern tatsächlich die Popular Vote. Das ist irgendwie, waren zweimal oder sowas. Das ist wirklich, die Republikaner haben seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht schon immer einen massiven Vorteil und haben halt den Daumen auf der Waage drauf. Und irgendwann haben sie halt eingesehen, dass das nicht mehr reicht. Und dann kann man, wie gesagt, kann man entweder seine Politik ändern oder man kann den Daumen noch mehr auf die Waage drauf machen. Und dann fängt man an mit sowas wie Voter ID und diesen Voter Registration Purchase und halt irgendwie nach Belieben Leute von so, hey, wir glauben, diese Leute existieren gar nicht mehr. Wir streichen die jetzt einfach von der Liste der erlaubten Wähler. Die müssen sich registrieren, aber wir sagen nicht Bescheid, dass sie sich registrieren müssen. Und wenn sie zur Wahl gehen, so wie sie seit 20 Jahren zur Wahl gegangen sind, dann werden wir ihnen einfach sagen, oh, sie stehen nicht auf der Liste drauf und heute ist leider zu spät, sich anzumelden. Ich meine, das ist eine Taktik, die halt in vielen Staaten gang und gäbe ist. Und das nicht erst seit diesen Wahlen oder den letzten Wahlen oder den Wahlen davor. Und das sind halt, und die Zahl dieser Methoden wird halt massiv. Da werden sie noch mehr zunehmen. Und ich glaube, dass die Republikaner potenziell vor einer Spaltung stehen. Und ich glaube auch, es gibt halt diejenigen, die halt sagen, Trump war ein Fehler, schnell Land gewinnen und dann halt probieren, wieder ihre klassischen Wählerpotenziale anzusprechen. Und es gibt halt die all in on Faschismus gehen. Ich weiß nicht mal, ob Ted Cruz dazugehört. Ted Cruz wird sich einfach dem anschließen, wo er für sich persönlich den höchsten Erfolg ausrechnet. Und wenn er halt dann wieder so tut, als ob er ein Gemäßigter wäre, dann ist das für ihn auch okay. Und ich glaube, man wird das Ausmaß, also das wird ja jetzt schon.
Ted Cruz war nie gemäßigt und er wird nie gemäßigt.
Ted Cruz war schon immer einfach ein Idiot, der sein Fähnchen in den Wind hängt.
Ja, er war schon immer der Radikalste unter den Trotteln.
Ja, naja, egal. Keine Ahnung.
Bis Trump ihn outradikalt hat, das hat ihn, glaube ich, sehr hart getroffen.
Ja. Das wird die, entweder wird es die Republikaner spalten und ihnen jede Machtoption auf längere Zeit nehmen, oder sie sehen ein, dass ihnen das jede Machtoption auf längere Zeit nehmen wird und sie werden sich irgendwie zusammenreißen und werden diese beiden Enden, diese beiden eigentlich nicht wirklich gut zu gleichzeitig handelbaren Ausrichtung ihrer Partei irgendwie tolerieren. Und ich glaube, es wird auf Letzteres hinauslaufen. Es wird ein paar radikale Faschisten geben und es wird ein paar minimal gemäßigtere geben, die immer wieder mit den Augen rollen und damit die gemäßigtere
Republikaner. Aber der Punkt, was ich mir denke, ist halt irgendwie, ich glaube nicht an eine Spaltung, weil Rechte, und zwar nicht nur in den USA, sondern allgemein, sind in Sachen Macht oder auf Machtperspektive viel, 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 viel pragmatischer als linke Bewegungen. Ne? Also linke Bewegungen zerlegen sich bei jedem kleinsten Quatsch, irgendwie jeder Meinungsverschiedenheit.
Linker kann eine Ein-Mann-Partei bald gründen und sich dann selber wieder auflösen wegen auflösbarer Differenzen. Das ist gar keine Frage.
Das würde überhaupt niemanden wundern. Aber auf jeden Fall Rechte, und das ist halt, das muss man ihnen lassen, die sind in Sachen, wenn es um so Machtverhältnisse geht, ne, und Machterhalt und solche Sachen, da werden die wahnsinnig pragmatisch. Und gerade in einem Zwei-Partei-, also in einem Wahlsystem, das halt irgendwie ein Mehrheitswahlsystem ist, da kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Spaltung stattfindet, weil die einfach wissen, dass wenn sie sich spalten, sind sie halt, werden sie keine Wahl ever gewinnen.
Das ist halt das, so würdest du pragmatisch da rangehen, aber die.
Und die sind pragmatisch in Sachen Macht, sind die sehr pragmatisch.
Ja, aber die Trump-Basis ist halt alles nur nicht machtpragmatisch. Das ist halt.
Ach, ich weiß nicht.
Nee, das sind die, ich meine, wie die sich jetzt gerade, einer der ehemaligen Anwälte von Trump fordert auf Twitter, dass man Mike Pence an die Wand stellen möge. Ja,
ich weiß, ich habe auch gesehen, ich habe mich sehr amüsiert. Ich meine das ernst, aber bevor bevor sie die Partei spalten würden sie alle Abweichler tatsächlich an die Wand stellen. Das ist der Punkt.
Ja, aber eben Abweichler heißt in dem Moment nicht jeder, der sich unserem Cultist Leader unterordnet. Und jeder, der halt irgendwie noch die staatliche Ordnung aufrecht erhält, ist halt damit automatisch ein Feind. Und das ist was jetzt in den letzten Tagen ist das für mich das erste Mal klar geworden, als hier diese Aufzeichnung von diesem Georgia, dieses Trump, die Trump-Tapes aufgetaucht sind, wo der probiert quasi da in Georgia hier den Wahlleiter oder wer auch immer das ist, unter Druck zu setzen, produzieren wir doch mal 11.000 Stimmen, hier 11.700, mehr brauche ich ja gar nicht, 11.700 Stimmen irgendwie. Kannst du erzählen, dass du dich erzählt hast? Finde die doch mal für mich. Ja. Und wo dann halt irgendwelche Leute auf Twitter gehen und sagen, Loyalität geht über alles. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt bei dieser ganzen Trump. Das ist, die haben alles aufgegeben, alles in ihrer Existenz, außer die Loyalität. Und das ist halt das, was sie von jedem einfordern. Und sobald du nicht mehr loyal bist, und das ist niemand mit, die gehen lieber mit der, mit Die brennen lieber nieder als bei ihrer Loyalität auch nur zu zucken. Und sie sind bereit, sich über jeden herzumachen. Und mit den Leuten kannst du halt auf Dauer keinen Kompromiss machen. Mit denen kannst du dich nicht arrangieren.
Das wollte ich auch gar nicht sagen. Im Gegenteil, ne? Also ich sag nur, dass halt die Machtoption für die Rechten andere Stellenwert hat als für Linke. Ja? Also für Linke ist halt irgendwie true to the
cause. Willst du mit solchen Irren an die Macht kommen? Oder an der Macht bleiben?
True to the cause ist halt irgendwie für die Linken halt wichtig. Für die Rechten ist halt Macht viel wichtiger als true to the cause. Und das heißt mit anderen Worten, und das ist, was ich sage. Also ich glaube, die würden halt tatsächlich eher Leute vom Establishment, Republikaner, würden die eher meucheln, also literally meucheln, also wirklich tatsächlich umbringen.
Ja, ja.
Als dass sie irgendwie die Partei spalten würden. Das sehe ich einfach nicht. Also ich sehe nicht, dass sie die Partei spalten würden. Ich glaube, sie würden eher Mike Pence wirklich an die Wand stellen, als dass sie die...
Tag ist noch nicht rum, das kann heute noch passieren. Also genau.
ich würde sagen, spätestens morgen. Und ich frage mich halt gerade, also jetzt gerade dieser Sturm aufs Kapitol, natürlich wird er, ne, irgendwie, der wird nicht erfolgreich sein, und wir haben eigentlich auch gar kein großes Reden, weil wir hatten den Sturm auf den Reichstag ja auch erst gerade vor ein paar Monaten. Ja,
aber die sind halt an der Tür stehen geblieben, ne?
Genau, aber die ja, sind die reingekommen?
Ich glaube, die sind reingekommen. Nein, die sind drin. Die sind drin. Ich weiß nicht, ob die noch, also kann sein, dass sie noch drin sind.
Ach du Scheiße.
Ja, die sind reingekommen.
Ach du Scheiße. Okay. Ich nehme
Kamala Harris wurde in Sicherheit gebracht.
Ja, mehrere Leute wurden evakuiert. Ich habe das mitgekriegt, ja.
Ja, ja. Die sind drin. Es gibt Fotos von Protestierenden, die Selfies machen mit Polizisten im Kapitol.
Ach du Scheiße, okay. Na gut, also auf jeden Fall, das wird natürlich trotzdem jetzt nicht irgendwie zum Umsturz der amerikanischen Institutionen führen und so weiter und so fort. Und Joe Biden wird noch irgendwie eingeschworen werden als Präsident. Da mache ich mir keine Sorgen, ja. Der Punkt ist natürlich trotzdem.
Ich muss ja auch so eine Art sagen, eigentlich auch schon ziemlich geil. Wenn so viele Leute auftauchen, um deine, hätte Trump wahrscheinlich auch gesagt, um deine Announcement zu verhindern, so viele Irre dabei sind. Aber ja.
Ja, was ich sagen wollte, ist halt, und zwar, das gilt natürlich für alle diese Versuche, die Wahl zu delegitimisieren und anzufechten und so weiter und so fort. Das ist jetzt wahrscheinlich, ziemlich, ja, Sicherheit ist das jetzt in dieser Wahl nicht erfolgreich. Ja. Aber es ist ein Stresstest, der wahnsinnig sinnvolle und detaillierte Informationen darüber gibt, wo die Schwachstellen des Systems liegen. Und für den nächsten Versuch, und das ist, glaube ich, der Punkt, und für den nächsten Versuch bereitsteht. Und der dann konsequenter durchgezogen wird, der langfristiger geplant wird, wo Leute langfristiger in den entscheidenden Positionen gebrieft werden oder auch installiert werden, wo langfristig Leute eingeschworen werden und Koalitionen gebildet werden und so weiter und so fort. Und ich bin der Meinung, wir sind lange nicht durch. Das ist wirklich nur der Anfang. Und wie gesagt, die Republikanische Partei, die steht vor diesem Dilemma, also vor diesen zwei Optionen, die ich genannt habe. Und man muss dazu sagen, dass die Option, zurückzugehen und wieder eine inhaltefokussierte Partei zu werden, ne, und ist mal unabhängig davon, welche Inhalte das sind, ja, also überhaupt wieder eine inhaltefokussierte Partei zu werden, die erfordert jetzt Zurückhaltung, Geduld, das Akzeptieren von vorläufigen Verlusten, eine langfristige Planung, ein Stehen zu Idealen oder zu politischen Positionen. Also all diese Dinge, die die Republikanische Partei überhaupt nicht hat. Also ich sehe wirklich, die Republikanische Partei wird in eine faschistische Bewegung verwandelt werden.
Falls sie das nicht schon lange war.
Wenn sie das nicht schon lange ist oder wie auch immer, also zumindest noch mal deutlicher, als es bisher ist, ja. Also wo ich den Unterschied ziehen würde, ist halt, eine Partei versucht, sag ich mal, Wahlen zu gewinnen, ja. Eine Bewegung versucht, Macht zu gewinnen. Ohne Wahlen. Durch anderweitige Aktionen.
Du kannst halt immer argumentieren, so zu tun, als ob es Wahlen gäbe, ist halt ein sehr, sehr effizienter Weg, um an der Macht zu bleiben. Nämlich, wenn man schafft, eine...
Ich gebe dir auch total recht, dass die Republikanische Partei schon immer ihren Daumen darauf hatte und schon immer die Wahlergebnisse sozusagen manipuliert hatte und so weiter und so fort. I give you that. Aber ich sag mal, so eine faschistische Bewegung scheißt halt einfach auf alles. Selbst wenn sie den Daumen drauf hat, ja, das ist ja, was wir sehen, ja. Selbst wenn sie den Daumen drauf hat und trotzdem haushoch verliert, ja, dass sie dann trotzdem noch alle Möglichkeiten aufreißt, um trotzdem noch irgendwie die Wahl zu ungültig zu erklären oder wie auch immer. Das ist der Unterschied, ne? Also nicht einfach nur
ich sehe, was
mit angezogener Handbremse irgendwie versuchen, irgendwie zu arbeiten, sondern halt wirklich Rejection of the whole system, ja?
Also ich glaube, wir die Unterschiede, die wir haben, sind relativ nuanciert. Ich glaube, die USA, so wie wir sie kannten, hat schon aufgehört zu existieren, vielleicht sogar schon vor längerer Zeit.
Das heißt jetzt nicht, dass da ausschließlich ein Dystopia rauskommen kann, aber ich glaube, das Land wird extrem verändert bei rauskommen, dass wir in 10, 20 Jahren eine extrem veränderte USA sehen. Und ich sehe die Möglichkeit, dass wir ein extrem faschistisches System haben, wie viel schlimmer kann man eigentlich seine Bevölkerung noch behandeln? Was halt noch weiter den einigen wenigen alle Mittel zuschanzt, was den Armen noch weniger oder den unteren 50% noch weniger Spielräume lässt und noch weniger Ressourcen lässt, dass Wahlen noch weniger oder sie haben wirklich irgendwann mal eine Bewegung schaffen, die eine neue Demokratisierung der USA ermöglicht. Und ich weiß nicht, ob ich mein Geld auf die neue Demokratisierung setzen würde im Augenblick.
Nicht kurzfristig, aber langfristig vielleicht schon.
Ja, es ist, so ein Land zu reformieren mit 300 Millionen Einwohnern ist halt auch alles andere als trivial. Aber ich meine, wir werden irgendwann mal die lange Aftermath von Covid sehen. Und wie
das politisch nochmal sich ausspielt, das wird nochmal interessant.
Das wird auch ja, spannend. In beide Richtungen. Also sowohl in die Richtung von, oh Gott, wir trauen dem Staat gar nicht mehr hinzu, wir müssen einen Staat bauen, der sich um die Menschen kümmert. Und das das wird erstmal zu massiven Konflikten führen und irgendwann wird es einen schlechten Kompromiss geben und vielleicht wird er ein bisschen besser sein als der Status quo.
Ich meine, ohne Scheiß, denk mal an die Finanzkrise zurück. Ne? Ich finde das so interessant, weil die Lehre, die wir oder sag ich mal viele Leute daraus gezogen haben, war ja tatsächlich so, oh, wir dürfen den Finanzmarkt nicht unreguliert irgendwie alles durchgehen lassen, sondern wir müssen irgendwie da halt stärkere Regeln einführen. Das Interessante ist ja tatsächlich, dass die ganze Tea Party-Bewegung sich aus dem Narrativ gegründet hat, dass die gesamte Finanzkrise ja im Endeffekt nur ein Big Governance-Problem gewesen wäre.
Ja. Es gibt hier gerade Bilder von Protestierenden, von Trump-Anhängern, die auf dem Kapitol die amerikanische Flagge runterholen und stattdessen eine Trump-Fahne erhissen.
Ach du Scheiße. I don't wanna see. I don't wanna see. Oh Gott. Ja, fuck, ey. Also während wir hier die podcasten, geht die Welt gerade runter.
Oder es wird eine kleine Episode, die morgen wieder vergessen ist, weil sie noch durch irgendwas noch viel Wahnsinnigeres ersetzt worden ist. Wahrscheinlich ist das realistischer.
Ich muss gerade dran denken, dass wir irgendwie im Jahr 11, 12 oder so eine Episode zum Jahresende hatten, wo wir relativ melancholisch darauf hindeuteten, dass es echt bergab gehen wird, weil irgendwie, ich weiß nicht mal, was die Anzeichen waren, aber irgendwie, wo wir gesagt haben, okay, das ist der Moment, wo die Welle bricht. Und ich denke mir gerade, das ist irgendwie so ein bisschen prophetisch gewesen.
Der Large Hadron Collider, das war der Fehler.
Ich glaube auch, ja.
Den hätten wir nie im Universum geschmissen worden und jetzt ist, vorher waren wir auf der Good Timeline. Hat sich nicht immer so angefühlt, aber...
Ja, man weiß aber nicht, in welche Timeline gut gewesen ist, bevor man sie wechselt. Ne?
Genau. Naja, guck mal, vielleicht. Das heißt aber nicht, dass wenn wir den Large Hadron Collider runterfahren, dass wir dann wieder auf der guten Timeline landen. Kann sein, dass wir dann einfach noch wenigstens.
Ach, ja. Auf jeden Fall einige Gründe, noch weiterhin pessimistisch zu sein. Und
ja, ansonsten hätten wir auch keinen Podcast mehr, muss man auch sagen.
Nein, ich finde eigentlich, ich würde eigentlich viel lieber einen optimistischen Podcast
machen. Würde ich auch.
Ganze Zeit nur über Apple-Produkte reden und wie sie alles klar machen und so.
ich hab mir zwei HomePod Minis bestellt.
Okay, wow.
Hab gedacht, so, ich wollte einen bestellen. Dachte ich, ach. weiß nicht, welche Farbe ich nehmen soll. Nehme ich beide.
Du Bonze, du.
Ja. Die kosten 100 Euro. Das ist ja wirklich kaum. Ich weiß, das ist für sehr viele Leute sehr viel Geld. Aber es war halt, ja, ich habe beschlossen, einen brauche ich und dann brauche ich auch einen zweiten. Passt schon.
Du wolltest mir über Apple-Produkte reden.
Ja, ey, wann kommt die nächste Kino, die uns rettet vor unserem negativen, dystopischen Dings? Weißt du, bei der letzten Folge von Apple, über Apple haben wir wenigstens noch irgendwie den M1 als neuen Diktator ausrufen können.
Genau. Und aus dem brennenden weißen Haus können wir dann, wird dann das M2 announced. Das wird.
Ich glaube auch. Oh fuck, ey.
Tipp, naja, gut.
And this is how hot the new M2 can get without burning.
Gut, Max, wollen wir es lassen bei.
Lass mal sein, ja.
Ja. Bei diesem Zusammenfassen.
Sprich das böse B-Wort mal gar nicht an.
Das was?
Das B-Wort.
Gott, jetzt sag's bitte nicht, sonst weiß ich's.
Ich sag's nicht.
Okay. Schreibt's in die Kommis. Was ist das größte? Was ist das böse B-Wort?
Was ist das böse? Was könnte das böse? Ich glaube, allen Hörern ist es klar, außer dir.
Berlin.
Nee, wir machen es jetzt nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann kümmern wir uns auch mal ausführlich ums böse B-Wort. Tschüss.
Tschüss.